Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 17 von Behind the Story. Auch heute habe ich wieder einen tollen Gast bei mir am digitalen Lagerfeuer sitzen und möchte mit diesem Gast zusammen so ein bisschen seine persönliche Heldenreise, seinen bisherigen Werdegang beleuchten. Mit Höhen, mit Tiefen, mit Zielen, mit Herausforderungen, mit Erfolgen, mit all den Dingen, die dich vielleicht interessieren, damit du am Ende für deine nächste Entscheidung vielleicht eine kleine Hilfe hast. Darum geht's in diesem Podcast. Natürlich auch darum, den Gast ein bisschen näher kennenzulernen. Ja, wenn du nachher eine Idee hast, was ich besser machen könnte, oder wenn du mir eine Bewertung geben möchtest, oder wenn du eine Anregung hast, dann melde dich doch einfach bei mir. Ich freue mich immer sehr über Feedback. Mein heutiger Gast ist Dr. Thorsten Beyer. Thorsten und ich sind uns schon an ein, zwei Events über den Weg gelaufen, zuletzt in Würzburg beim EO Search Summit. Und ich freue mich, ihn heute hier zu begrüßen, denn er hat einen sehr spannenden Lebenslauf, wie ich finde. Er ist promovierter Chemiker und ein echter Pionier im Bereich der digitalen Nachhaltigkeit, also was Webseitenoptimierung, CO2-Reduktion und so weiter angeht. Und er hat einen sehr spannenden beruflichen Weg, denn schon 1998 gründete er die Dr. Beyer Internetberatung. Und damit hat er, ich glaube, so ein bisschen den Grundstein für seine heutige sehr, sehr große IT-Expertise auch gelegt. 2001 folgte dann das Online-Labormagazin Analytic News, das inzwischen nach meinen Recherchen über 34.000 Leser im deutschsprachigen Raum erreicht. Als Leiter der digitalen Kommunikation bei Caparol sammelte er dann wertvolle Erfahrungen in einem großen Unternehmen. Und 2022 war er dann schließlich der Mitbegründer von Web4Nature. Ich glaube, da hat er nochmal unter Beweis gestellt, dass er ein sehr innovativer und auch sehr wandlungsfähiger Mensch ist. Er ist nicht nur Berater für kleine und mittelständische Unternehmen, sondern Thorsten ist auch Buchautor des Buches Nachhaltige Websites aus dem Springer Verlag. Er ist Keynote-Speaker, er ist Podcaster, ja, er macht wahnsinnig viele Sachen. Mit seiner Initiative Web4Nature vereint er Online-Marketing, SEO, Programmierung und wissenschaftlichen Zugang zu einem digitalen Purpose. Und das finde ich halt mega, mega spannend. Deswegen genug der Vorrede. Ich sage herzlich willkommen bei mir am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen, Thorsten Beyer.
Ja, hallo Wolfgang, ich freue mich, heute da zu sein.
War die Anmoderation in etwa richtig?
Ja, das ist immer schwierig. Du wirst ja auch oft gefragt, wenn du unterwegs bist, erzähl mal so deinen Lebensweg und dann musst du das immer in ein paar Sätzen machen. Und deswegen haben wir heute auch mal Gelegenheit, weniger über fachlich-inhaltliches zu reden, sondern über die Story dahinter. Und deswegen habe ich da auch gerne zugesagt, weil solche Interviews gebe ich eher selten.
Sehr schön, genau. Bei mir geht es meistens nicht so ins Fachliche, wobei ich glaube, Ökologie ist ja ein Ding, was uns sowohl privat wie geschäftlich bewegt und berührt und betrifft uns alle. Deswegen werden wir es nicht ganz ausklammern. Ich will es auch gar nicht ganz ausklammern. Aber es ist natürlich, zunächst mal geht es, und da hast du völlig recht, um dich als Menschen. Wie ist der Weg vom Chemiker hin zu dem Punkt, an dem du jetzt bist? Ja, mein Lieber, wo erreiche ich dich gerade und wo bist du und wie geht's dir?
Ja gut, ich sitze hier im schönen Oberramstadt. Da bin ich ja als Exilsaarländer so vor ungefähr 20 Jahren beruflich hinverschlagen worden. Ich meine, die Zuhörer sehen jetzt nicht, ich sitze hier im Bücherzimmer meiner Frau, weil für Podcaster, das wissen wir ja, ist das eine gute Umgebung. Da musst du dich nicht in den Schrank setzen oder komische Kästen bauen. Da hast du eine gute Akustik, wenn du ein gutes Mikrofon hast. Und deswegen ist das immer das bevorzugte Objekt für Aufnahmen. Und ja, mir geht's gut. Ich bin immer voller Tatdrang und Energie und habe sowieso eine sehr spannende Woche im Moment. Einmal das Gespräch mit dir und dann ist heute bei Golem mit mir ein Podcast erschienen und da wird auch noch ein Interview, ein langes erscheinen die Woche hier und das ist natürlich eine relativ schöne Sache, dann wirklich bei den IT-Spezialisten auch mit meinem Thema mal zu landen, weil die das eher auch noch nicht so auf dem Schirm haben.
Also du bist Exilsaarländer, spannend, wusste ich nicht. Ja. Und insofern kommen wir aber doch gerade, und das passt ja auch, gerne mal zum Beginn deines Bewusstseins sozusagen, so sage ich es immer gerne, denn man hat ja nicht mit ein, zwei Jahren, hat man keine, zumindest die wenigsten Leute, eine bewusste Erinnerung, aber erzähl doch mal so ein bisschen, Wo bist du aufgewachsen? Und was mich immer interessiert, und für dich gilt natürlich wie für alle anderen Gäste auch, bitte immer nur die Fragen beantworten, die du magst. Ich frage einfach mal, aber ich akzeptiere immer auch ein Nein natürlich. Aber die Frage wäre schon, welche berufliche Ausrichtung oder Prägung hatten deine Eltern? Was war so das Umfeld, in dem du aufgewachsen bist?
Ja klar, gerne. Also ich komme, wie gesagt, Exilsaarländer. Das Saarländische hört man jetzt nicht mehr so an, aber wenn ich andere Saarländer irgendwo treffe, wir erkennen uns immer an so ein paar sprachlichen Kanten. Zum Beispiel sagt der Saarländer, ich habe kalt.
Ich habe kalt?
Ja, du sagst, mir ist kalt.
Ja.
Da sage ich immer, du sagst aber auch nicht, mir ist Hunger. Und jetzt kommen wir in die Logik. Du sagst, du hast Hunger. Deswegen, da kennst du jeden Saarländer immer dran. Wenn einer sagt, ich hab kalt, dann weißt du, du hast mit dem Saarländer zu tun. Oder vielleicht auch mit einem Rheinland-Pfälzer. Aber also ich komme her, ich meine Schengen-Raum. Wir haben jetzt ja gerade auch ein aktuelles Thema. Wir reden über den Schengen-Raum. Und der Ort Schengen ist so ein winziges Kaff an Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Luxemburg. Mhm. Das ist ungefähr 15 Kilometer oder 20 Kilometer entfernt, wo ich aufgewachsen bin. Der Ort heißt Brotdorf. In der Nähe ist auch noch ein bekanntes Industriewerk, also Villaroy und Boch. Von dem Geschirr hat jeder von uns schon mal gegessen. Auf dem WC hat jeder auch schon mal sein Geschäft verrichtet. Das ist alles V&B-Ware. Das ist ja auch ein weltbekannter Konzern und das ist ganz nah bei mir um die Ecke. Ich bin dort 1968 geboren. Mhm. Das heißt, schon ein paar Jahre alt oder jung oder habe schon eine Menge Lebenserfahrung gesammelt. Mein Vater war Beamter, Postbeamter. Meine Mutter, die hat dann auch eine Ausbildung gehabt. Und ich war dann so der Erste in der Familie, der dann auch ein Studium angestrebt hat, weil mein Vater hatte auch Abitur. Das war der Erste in der Familie, der Abitur hatte. Und ich war dann so der Vorreiter, der auch dann Abitur gemacht hat. Hab dann auch schon in der Zeit natürlich meinen ersten Computer gehabt. Das war so in den Anfang der 80er Jahre, der Commodore 64 ist ja dir sicher noch ein Begriff, den Jüngeren wahrscheinlich nicht unbedingt mehr, aber das war so ein erster Einstieg oder Zugang zu Computern.
Der Brotkasten.
Genau, der Brotkasten, der wurde ja gerade 40 Jahre alt letztes Jahr. Da haben die, glaube ich, auch das Heft noch mal aufgeleben lassen. Es gibt, glaube ich, heute noch Nerds, die mit dem Ding immer noch irgendwas veranstalten. Mhm. Weil das passt auch sehr gut zu meinem Thema, weil du musstest ja damals mit 64 Kilobyte Arbeitsspeicher auskommen. Heute schaffst du es fast nicht mehr, eine Mail mit 64 Kilobyte zu verschicken. Da hast du nur ein Bild im Footer, ist die schon größer. Da sieht man mal, wohin wir uns dann entwickelt haben. Aber wie gesagt, da bin ich schon mit dem Rechner in Berührung gekommen und habe dann aber später nicht Informatik studiert, was man dann denken könnte. Das Fach war damals noch relativ neu, sondern habe mich für die Chemie entschieden, weil das ja auch ein Thema ist, was auch sehr nah an der Umwelt ist. Chemie hat natürlich immer ein sehr negatives Image. Wir sagen ja immer, da ist Chemie drin, wie was schlecht ist. Ich sage, überall ist Chemie drin, sonst bist du im Vakuum. Deswegen ist das immer die Frage, was die Leute daraus machen natürlich. Und habe das dann gewählt, weil das für mich das Greifbarere war. Bin aber im Studium dann immer mehr auch Richtung Informatik abgedriftet. Ich war dann auch immer der dort, der sich um die Rechner gekümmert hat, weil ein Chemiker, der will ja normalerweise Experimente machen. So die Klischees, die man dann kennt, oder die farbigen Flüssigkeiten, die du immer siehst. Also wir haben meistens nicht mit farbigen Flüssigkeiten zu tun und oft riecht das auch gar nicht so angenehm, aber im Fernsehen ist Chemie immer irgendwie mit farbigen Flüssigkeiten in Kolben verbunden. Und ich war immer der, wenn ich einen weißen Kittel anhatte, dann haben die Leute immer Angst bekommen, da, oh, Thorsten hat einen Kittel an, bringt euch in Sicherheit, weil das ist so der Theoretiker und der Nerd. Aber ich musste natürlich auch im Praktikum oder was praktisch arbeiten. Aber meine Doktorarbeit, die ich dann irgendwann gemacht habe, das war dann auch ein rein theoretisches Thema. Ich habe dann aber immer nur Berechnungen, Simulationen angestellt mit für die damalige Zeit super leistungsfähigen Rechnern. Gut, würde man heute lachen, aber wenn ich heute so ein Nvidia-Teil hätte, so einen super Prozessor, die Elon Musk in seinen Rechenzentren verbaut hat, das kann man so ungefähr vergleichen, wenn du da Anfang der 90er Jahre bist. Und so war so im Prinzip der Start im Kurzdurchgang, bis ich dann ein Studium abgeschlossen hatte.
Also Grundschule, Abitur, Studium hast du da relativ straight durchgezogen. Ist dir auch mal richtig was um die Ohren geflogen, so als Chemiker? So, weil Vorsicht, Thorsten hat einen Kittel an.
Nee, also ich weiß noch, ich hatte mal, das war, damals gab es ja noch Quecksilberthermometer. Mhm. Und da gab es so ein richtig großes, und das ist mir in einem Praktikum dann mehr hingefallen, da war es natürlich kaputt und dann musst du natürlich alles sofort den ganzen Saal räumen, weil Quecksilberdämpfe sind ja nicht so gesund. Und ich meine, als Chemiker ist es auch so, also eigentlich bin ich schon fast tot, weil die durchschnittliche Lebenserwartung damals, hat man gesagt, für einen Chemiker ist 57 und du errätst jetzt, wie alt ich bin. Es ist gut, dass wir dieses Interview vielleicht noch führen, aber wie gesagt, das war damals, da war im Praktikum natürlich auch noch, du warst ja immer auch angewiesen auf deinen Nachbarn, dass der jetzt nicht irgendwas gemacht hat oder giftige Sachen dann dort verstreut hat, und Quecksilber, da war immer dann ein Problem und das ist mir wirklich mal runtergefallen und das war dann nicht so nett, aber deswegen war ich dann eher der Theoretiker, da konnte mir dann nichts mehr runterfallen.
Genau, das wollte ich gerade sagen, auch bei der Lebenserwartung, du bist ja eher der Theoretiker.
Ja, genau. Deswegen, wenn deswegen ist das Risiko abstürzt, ist nicht so schlimm, ist nicht so gefährlich, wie wenn ein Thermometer dir runterfällt.
Ja, cool. Ja, danke, Thorsten. Das war schon mal sehr unterhaltsam, finde ich. Okay, Eltern sozusagen, aber überhaupt keine Naturwissenschaftler und auch nicht so jetzt speziell irgendwie im Ökosegment unterwegs, oder sagst du eher, du bist so auch geprägt in die Richtung gewesen?
Nee, ich war irgendwie schon immer so der Einzelgänger, oder wenn du halt der Erste bist, der irgendwas macht. Ich meine, nach mir, mein Bruder hat auch ein Studium abgeschlossen und promoviert. Der ist aber der Informatiker dann geworden. Ah, der hat dann, wir haben früher am C64 zusammen dann unsere ersten Experimente gemacht. Der ist aber 7 Jahre jünger als ich und hatte auch viel mehr drauf in Sachen Programmierung. Aber wie gesagt, es gab halt die Vorprägung nicht. Und es war natürlich für meine Eltern erstmal ein Schock, als ich gesagt habe, ich will jetzt nicht eine Beamtenkarriere anstreben. Das hätte man ja dann gedacht, ich hätte ja auch gute Beziehungen dann gehabt und damals konntest du ja auch noch Beamter werden, da könnte ich jetzt schon wahrscheinlich fast in Rente gehen, oder mein Vater wurde auch mit, ich glaube 57 oder 58 dann in Pension dann geschickt, weil die dann immer die Leute loswerden wollten und er ist jetzt schon Jahrzehnte dann Pensionär, aber da will ich jetzt noch nicht hin aufs alten Teil, ich fühle mich eigentlich immer noch jung und in voller Tatenkraft, ne?
Voller Innovationskraft, so habe ich
das. Ja, oder Innovationskraft. Aber wie gesagt, es war halt erstmal ein Schock für die. Aber die haben dann auch das unterstützt, haben gesagt, gut, wenn du Chemie studieren willst, verstehen wir zwar gar nicht, weil was machst du dann später? Oder du musst ja auch dann weg aus dem schönen Saarland, weil im Saarland haben wir nicht viele Arbeitsplätze für Chemie, für Chemiker. Wir haben da, gut, wir hatten damals noch Bergbau, die brauchen ja auch ein paar Chemiker. Es gibt natürlich immer Untersuchungsämter. Oder wir haben Fresenius, so mit Pharma ist auch noch ein bisschen Chemie. Aber der nächste gelegene Arbeitgeber wäre eigentlich BASF in Ludwigshafen gewesen, so größere. Aber ich habe das halt gemacht und gedacht, nee, das interessiert mich. Und haben die gesagt, gut, du hast einen Schuss frei, wir unterstützen das. Und ich habe es dann halt auch in 15 Semestern durchgezogen bis zur Promotion, was ziemlich schnell war. Weil damals war es noch nicht so wie heute. Heute ist ja das Studium mehr wie Schule. Dir verfallen dann Scheine, wenn du irgendwas nicht machst. Und das ist halt einerseits schön, weil dann Leute, die einen brauchen, der sie an die Hand nimmt, die kriegen dann Hilfe. Zu meiner Zeit war es so, ich könnte mich jetzt auch noch zu irgendeiner Prüfung anmelden, wenn ich wollte. Da waren gar keine Fristen. Und ich habe es aber dann trotzdem durchgezogen. Und ich habe dann auch was ganz Verrücktes damals schon gemacht. Ich habe meine letzte Prüfung fürs Diplom auf meinen Geburtstag gelegt. Ich konnte das selber festlegen. Und da hat der Prüfer, konnte das gar nicht verstehen. Und da habe ich ihm gesagt, ja gut, ich habe heute wenigstens einen Grund zum Feiern. Ich hatte natürlich zwei, das war dann so ein Scherz. Aber der konnte das nicht verstehen, wie man freiwillig an seinem Geburtstag gesagt, wir machen das heute Morgen, heute Abend gehe ich feiern, so oder so. Und das konnte man damals halt so steuern. Und das war dann so ein Gag, den man dann sich selber machen konnte. Ich habe gesagt, cool, ich wollte bis dann und dann wollte ich den Abschluss haben. Das war mein 25. Geburtstag, da wollte ich das abgeschlossen haben. Und das hat dann auch so hingehauen, aber konnte der nicht verstehen. Aber beim Geburtstag hatte ich schon öfter komische Erlebnisse. Ich muss an Tag 42 des Jahres liegen. Das ist ja auch so ein nerdiger Tag, also der 11.2. Deswegen nehme ich das natürlich immer,
das wissen wir ja,
immer gerne mit. deswegen spiele ich damit auch immer so ein bisschen.
Da kannst du ja geniales Storytelling mitmachen. Ja, genau. Und ich glaube ja auch, dass du ein sehr gewiefter Psychologe warst schon mit 25, weil du genau wusstest, die Barriere eines Prüfers, dich durchfahren zu lassen an deinem Geburtstag, die ist natürlich noch mal deutlich höher. Ne? Ja. Insofern hattest du noch einen kleinen Bonus an der Stelle, glaube ich.
Ja, kann sein, aber ich bin, es klingt jetzt vielleicht überheblich, aber noch nie in meinem Leben durch irgendeine Prüfung gefallen. Auch nicht durch die Fahrprüfung, noch nie.
Ist mir nie Woran passiert. Liegt das? Meinst du, du kannst dich einfach unheimlich gut fokussieren oder liegt es daran, dass
damals
immer das gemacht hast, was du wolltest, oder woran liegt es?
Ja gut, ich habe dann natürlich, ich muss sagen, ich war ein fauler Sack in der Schule, gebe ich zu. Deswegen war Mathematik immer mein Lieblingsfach, weil da musstest du nur was verstehen und dann musstest du nichts mehr lernen. Nicht so wie Geschichte, Erdkunde, sonst was. Und Leute, die Mathe versuchen, irgendwas auswendig zu lernen, die haben natürlich ein Problem, ne? Weil die dann, da kommt eine kleine Abwandlung. Und dann waren dann die Naturwissenschaften oder Informatik auch immer ein Thema. Da konnte ich halt, das war dann gut für faule Leute, die froh waren, wenn sie was verstanden hatten. Dann haben die das als Hobby gehabt. Und ich habe Zeugnisse, da war Mathe die beste Note. Dann siehst du schon, da muss ein komischer Typ sein. Aber das ist eher, oder ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber war Mathe die beste Note?
Ich gehörte eher zu der Fraktion, der versucht hat, das auswendig zu lernen.
Ja. Genau, ne, dann, aber wie gesagt, dafür hatte ich dann andere Defizite. Sprachen waren nicht so meins. Ich musste dann Latein lernen oder Französisch. Oder denken immer alle Leute, jeder Saarländer könnte super Französisch.
Ja,
das stimmt gar nicht. Also ganz furchtbar. Wir reden dann Dialekt. Dann verstehen wir uns mit den Elsässern. Dann verstehst du kein Wort mehr, aber ich verstehe mich mit den Elsässern.
Also die Saarländer, die sind mir ja letztlich am Ende hauptsächlich ans Herz gewachsen wegen Heinz Becker.
Ja. Genau.
Ne? Diese Serie und diesen Dialekt. Ajo, geh fort. Und aber ich hatte auch schon früh Kunden im Saarland. Also tatsächlich in Saarbrücken und so waren wir öfter mal. Und das war schon eine sehr schöne, ist eine sehr schöne Gegend und es ist eine sehr spezielle Mentalität, Menschen. Aber ich mag das eigentlich. Also komme ich gut klar, besonders mit Exilsaarländer.
Ja gut, wir waren ja auch schon mehrfach zu Frankreich gehörig und über eine Volksabstimmung haben uns ja auch mal entschieden, gut, zum Dritten Reich beizutreten. Das war der dunkle Teil. Aber der gute Teil war ja 1955, war das, glaube ich, als das Saarland dafür gestimmt hat, mit 92-8, dass wir zu Deutschland, nicht zu Frankreich gehören wollen. Wir waren ja immer das jüngste Bundesland, aber da hat der Osten uns irgendwann einen Strich durch den Rechnung gemacht.
seit 89 gilt das nicht
mehr. Genau, das gilt dann nicht mehr. Ist eine Marke, aber es gibt halt noch ein paar andere Dinge, für die Saarländer bekannt sind.
Jetzt würde ich gerne nochmal, jetzt sind wir sehr relativ flott bis zu deinem 25. Lebensjahr durchgechattet. Sozusagen. Finde ich aber schön, hast du auch sehr eloquent erzählt. Trotzdem würde mich noch mal eine Sache interessieren, mit Blick auf deine heutige Tätigkeit. War in deiner Jugend, in deiner frühen Erwachsenenphase Ökologie auch schon ein Thema? Weil das hatten wir jetzt ja so gar nicht. Also Chemiepromotion, Chemiestudium, Chemiepromotion hat natürlich immer auch mit Natur zu tun, das weiß ich. Aber ich meine jetzt so wirklich schon diese Orientierung zu sagen, wir müssen auf die Erde aufpassen, wir müssen unseren CO2-Ausstoß reduzieren und so weiter. Ich blicke so, wir sind ja ungefähr gleich alt, also ich bin ja älter als du. Normalerweise sage ich an der Stelle immer, ich könnte dein Vater sein, wenn deine Mutter gewollt hätte. Aber das stimmt jetzt bei uns beiden tatsächlich nicht.
Ja.
Aber jetzt Spaß beiseite. War damals, gab es ja diese Sachen wie, ich sag mal, wann war es, 86, glaube ich, Tschernobyl. Dann gab es, ich erinnere mich, deswegen frage ich, weil ich habe ja sozusagen die gleiche Phase durchlebt wie du. Ja. Da gab es Wackersdorf, diese Proteste. Dann gab es die Castor-Transporte mit wahnsinnigen quer durch Deutschland Demonstrationen und so weiter. Und da bildete sich ja auch so ein bisschen der Kern der Grünen. Wie war denn das mit dir? Warst du dann sozusagen in dem Moment, in dieser Lebensphase noch Chemiker aus Leidenschaft und voller Konzentration oder hast du schon gespürt, Natur und diese Verbindung zur Natur, die treibt mich irgendwie an?
Ja gut, ich war immer schon ein naturverbundener Mensch, als Kind immer Fußball gespielt, also nicht wie heute, die sitzen ja fast nur noch drin an ihren Smartphones. Ich war eigentlich immer draußen auf der Gass, wie der Saarländer sagt, ne? Und habe dann Fußball gespielt und auch bin schon immer Fahrrad gefahren und das war schon immer eine gewisse Verbundenheit. Und ich meine, die Chemie hat mich einfach interessiert, weil das Spannende, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der Chemiker baut ja aus 100 Bausteinen, baut der die Welt. Und da gibt es halt tolle Sachen, die er dann baut. Und in der IT, da werden ja dann aus Bits und Bytes dann die Software gebaut. Also das ist ja so eine gewisse Analogie. Und das hat mich immer schon fasziniert, dass du halt so Dinge, CO2 ist ja eigentlich nur Kohlenstoff und Sauerstoff. Und dann denkst du dir, warum ist das jetzt so blöd, wenn wir da ein bisschen zu viel in der Atmosphäre haben, dass uns das so einen Ärger macht. Und das hat mich halt immer wahnsinnig interessiert. Ich meine, mehr noch als Physik, weil es gibt ja auch so zwischen Physiker und Chemiker immer so die Schmäh, weil der Physiker, der sagen wir immer, die sind nur in ihrem Atomkern gefangen. Die kommen nie aus dem Kern raus und der Chemiker macht alles, was außerhalb passiert. Das hören die Physiker nicht so gerne, aber sie weiß außerhalb. Ja immer, dass so die kleinen Witze unter den Naturwissenschaftlern sind. Das hat mich halt immer schon extrem fasziniert, aber ich war eigentlich nie ein Aktivist in dem Sinne, dass ich jetzt auf Demos oft war, muss ich zu meiner Schande zugeben, aber Es hat mich halt einfach inhaltlich interessiert und ich fand das so spannend, wie die Welt zusammenhängt oder wie die ganzen Prozesse zusammenhängen. Oder zum Beispiel Waldsterben war damals ja auch noch so ein Thema, das wir damals hatten. Wo kommt das her und wie können wir das lösen? Und deswegen, das war auch mit ein Auslöser, natürlich neben dem Punkt, dass man damals gesagt hat, studier Chemie, dann wirst du reich. Ne? Das hat sich bei mir nicht bewahrheitet, aber der Umweltaspekt, das war dann auch eine große Motivation, das zu machen, eine zweite.
Okay. Thorsten, wir machen es immer so hier. Also erstmal danke bis hierhin. Ich habe eine Schnellfragerunde und in dieser Schnellfragerunde möchte ich einfach den Gast so ein bisschen mehr vorstellen. Und deswegen würde ich sagen, wenn du ready bist, dann steigen wir jetzt mal in die Schnellfragerunde ein.
Ja.
Und die Frage Nummer eins ist, hast du ein Lieblingsbuch und wenn ja, welches?
Gut, ich habe einen Lieblingsfilm, aber da gibt es natürlich auch ein Buch dazu, das ist Odyssee 2001. Kennst du wahrscheinlich auch. Der ist ja auch 1968 gedreht worden. Das ist dann wieder die Beziehung zu mir. Und den hat damals auch keiner verstanden, weil der so weit in die Zukunft war. Da hat ja schon eine KI dann schon Dinge angestellt und dann Menschen getötet. Also ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Der ist eigentlich ziemlich schlimm und brutal, aber der war damals so visionär, was dann auch wieder so ein bisschen zu mir passt. Und aus dem Film habe ich dann auch so eine Stelle genommen als Podcast-Musik, hat aber außer mir kaum jemand verstanden, wo die herkommt.
Gut, dass du es nochmal erklärst.
Ja,
ich kenne den Film tatsächlich und ich habe immer so ein bisschen den Pain. Also ich finde auch die Vision und die Story klasse. Ich habe immer so ein bisschen den Pain. Es gibt viele Filme aus meiner Jugend und von früher, die ich cool fand damals und immer noch cool finde. Trotzdem habe ich so ein bisschen den Pain dabei beim Anschauen, dass ich heute einfach sozusagen die Tricks, also die Filmtricks und die, wie es gemacht wurde. Ja, obwohl Odyssee 2001 war ja schon für Ende der 60er Jahre wirklich schon richtig gut gemacht, das muss man sagen. Ne? Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Okay, wir sagen alle immer, oh, ich habe einen Ort, da fühle ich mich besonders inspiriert, wenn ich durch den Wald gehe, wenn ich Radfahre. Du hast jetzt schon mehrfach erwähnt, dass du auch Radfahrer bist. Ich bin ja auch Radfahrer, sagen wir mal, soweit es noch geht nach meiner Verletzung. Aber gibt es denn so einen Ort, wo du sagst, wenn ich mal richtig Inspiration brauche, da gehe ich hin oder da spüre ich Inspiration?
Ja gut, wenn ich wirklich Inspiration brauche, dann wäre es wirklich ein ganz ruhiger Ort, wo du halt überhaupt keine Medien hast, auch gar keine anderen Menschen hast. Dann setzt du dich mal irgendwo auf eine Bank, auf eine Radtour und genießt die Natur. Und da kannst du auch mal 10 Minuten, Viertelstunde nachdenken und da kommen dir auch mal gute Ideen. Oder ich war mal irgendwann auf den Malediven in Urlaub, ist schon ewig her und habe gedacht, bevor die absaufen jetzt beim Klimawandel, musst du da schnell nochmal hinfahren, weil das ist ja ein Punkt, das sind ja Inseln, das darf man gar nicht jetzt drüber lachen, das ist ja sehr ernst.
Ja, für genau.
Viele Menschen auf solchen Inseln, da fahre ich mal hin, da hat meine Frau gesagt, ich halte das doch nicht durch 2 Wochen ohne Medien, ohne Fernsehen, ohne Internet. Und ich meine, damals war die Regulierung ganz einfach. Wenn du zu Hause angerufen hast, hat eine Minute, glaube ich, 20 Mark gekostet. Das war dann genau. Das Regulativ, dann hast du dich kurz gehalten. Und da waren wir 2 Wochen und ich habe da so viel nachgedacht, reflektiert, aufs Meer geguckt und so viele Ideen gesammelt, da kann man wahrscheinlich 10 Jahre von zehren.
Kannst du das so wirklich so, ich sag jetzt mal provokant, bisschen so gar nichts denken?
Geht das? Gut, so gar nichts denken ist schwer, das geht eigentlich nicht, aber dann kann man wirklich mal in Ruhe nachdenken und hat jetzt keine Ablenkung, du musst das noch machen, du musst das noch machen, da weißt du, du sitzt jetzt hier und irgendwann gibt es dann was zu essen, ansonsten kannst du hier einfach das Leben genießen. Das geht uns ja heute auch so ein bisschen ab, so auch in der Internetzeit, wenn immer unser Handy jetzt irgendwelche Nachrichten hat und viele Leute beklagen sich ja auch darüber und dann sage ich denen ja auch, ja gut, ihr habt es ja in der Hand, ihr könnt das ja abstellen oder das Ding einfach mal weglassen oder Regeln aufstellen, ne? Das genau. War früher noch einfacher, vor 20, 30 Jahren, als ich anfing. Da hast du ja im Smartphone und nichts gehabt. Oder wir hatten ja noch einen Tarif beim Internet, da hast du immer Geld bezahlt. So wie bei einem Anruf früher, das können die Jüngeren ja auch nicht mehr verstehen. Früher, wenn du irgendwo angerufen hast und hast 2 Stunden mit einem Freund, Freundin telefoniert, hast du Druck von den Eltern bekommen. Telefonier nicht so viel, kostet so viel. Ne?
Ich weiß noch, ich habe mal einen Vortrag gehalten, das bestimmt 20 Jahre mindestens her, ja, in Berlin bei einem Unternehmerkongress. Und damals habe ich gesagt, es wird nicht mehr lange dauern, dann sind Menschen immer online. Und dann haben die mich so ein bisschen belächelt und haben gedacht, was erzählt der Typ da? Ja, das wird doch noch dauern. Aber ja, heute wäre es umgekehrt so, wenn du den Leuten, den jungen Menschen erzählst, ich habe 2 Töchter, die jüngste ist 17, wenn ich der erzähle, wir mussten uns früher einwählen ins Internet. Und da mussten wir schnell wieder raus, ja, weil das war ja teuer, das kann die überhaupt nicht verstehen. Okay. Saarländer, da ist deswegen, ich sage jetzt deswegen nochmal Saarländer, weil die nächste Frage so ein bisschen, glaube ich, auch regional geprägt ist immer. Hast du ein Lieblingsessen?
Ja, das muss ich aber wahrscheinlich erklären. Schales mit Apfelkompott und Betzächer Salat.
Ja, das musst du erklären.
Also Apfelkompott ist klar. Ne?
Apfelkompott ist klar, das war die Komponente, die eindeutig ist.
Genau, Betzächer, das ist Löwenzahnsalat. Ich meine, wir Saarländer essen ja auch Löwenzahn. Also bevor da die gelben Blüten rauskommen, der wird im Rasen gestochen. Und Betzächer heißt der einfach Bettnässer, weil das eben harntreibend ist. Und da gibt es halt dann auch schon bei Kindern den Unfall, dass die dann mal ins Bett machen, wenn die davon zu viel essen würden. Also das ist ein sehr guter Salat, aber hier in Hessen kriege ich den gar nicht. Und jetzt ist gerade die Zeit, also ich werde am Wochenende im Saarland sein, dann muss ich den hier wieder importieren. Du kriegst hier nicht zu kaufen. Müsstest den selber in der Wiese stechen, aber da musst du natürlich irgendwas finden, wo noch keine Tiere so ihre Hinterlassenschaften gemacht haben. Und das Hauptgericht Schales, das ist so ein Kartoffelgericht, das nennt man halt auch alte Leute oder arme Leute Gericht eigentlich. Das ist so Kartoffelnbrei, da kommt halt dann Ei rein, Mehl, Speck und das wird dann einfach eine Stunde in den Backofen gestellt und da hat auch jede Familie das eigene Rezept und das ist eigentlich immer noch das beste Essen überhaupt. Kriegst du auch kaum in einem Restaurant, musst du halt selber machen und das ist auch so ein typisches saarländisches Gericht, was so jenseits so von Rheinland-Pfalz so auch in Hessen kein Mensch mehr kennt. Das
wahrscheinlich auch so ein bisschen so auch ein Ding, wo man die Reste verwertet hat.
Genau, Resteverwertung war das und Kartoffeln waren halt dann da, wenn die Leute nichts mehr haben. Saarland ist ja auch sehr Bergbau geprägt gewesen und hat auch sehr viel Strukturwandel durchgemacht und ist immer noch da dabei. Und, aber das ist immer noch mein Leibgericht und meine Frau macht das wirklich sehr gut, muss ich sagen.
Also da hast du sozusagen einen Stampf oder einen Schlag Kartoffelbrei mit diesen Ingredienzien, je nachdem, was da ist.
Genau.
Plus Apfelkompott, plus Salat, Löwenzahnsalat.
Genau. Oder du kannst dann Apfelkompott oder den Salat nehmen, aber man kann das natürlich auch anders kombinieren, aber das ist so eines der saarländischen Gerichte, was dann so im Rest von Deutschland kaum einer kennt. Ne?
Wieder was gelernt, noch nie gehört vorher.
Ja, deswegen sage ich ja, muss ich dann erklären. Aber wir sind, wie du schon festgestellt hast, so ein eigenes Völkchen, ne?
Mit Identität. Ja, aber ne? Sehr, sehr liebenswert, finde ich, tatsächlich.
Wenn da die Bayern so kommen und uns verkuppeln wollen mit anderen Bundesländern, wir sollten doch fusionieren. Ich meine, die Bayern sind ja nur durchs halbe Saarland gekommen. Also ich komme aus dem Teil, der nie bayerisch war. Du hast vorher Heinz Becker erwähnt, die sprechen auch anders. Es gibt so eine Sprachgrenze mitten im Saarland. Der eine Teil war halt, der mal zu Bayern gehört hat. Und ich komme halt aus dem Moselfränkischen. Das ist eher so Luxemburg, Belgien, Holland, auch sprachlich verwandt. Und der Witz ist, als meine Frau zum ersten Mal, die kommt aus dem Heinz-Becker-Saarland, sage ich immer, zu meiner Großmutter kam, die hat kein Wort verstanden. Da liegen geografisch 30 Kilometer dazwischen.
Ich musste alles dolmetschen. Das ist aber hier in Hessen genauso. Ja,
das hast du wirklich, da waren wir immer, wie das früher so war. Und das war dann schon erstaunlich, weil Leute denken, Saarland ist doch so winzig, wird ja immer so als Vergleich genommen, so groß wie die Fläche von Berlin. Oder wenn du irgendwo einen Vergleich brauchst, dann muss immer das Saarland herhalten. Ne?
Das stimmt. Ja, cool. Nächstes Thema. Es gibt ja immer Ratschläge und ich glaube, gerade wenn man studiert und wenn man dann später sich selbstständig macht und wenn man dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Weg geht, der nicht so klassisch ist, also Beamte, Sohn vom Beamten wird Beamter und bleibt Beamter, das wäre der klassische Weg gewesen. Du hast ja doch ein paar andere Haken geschlagen, so auf deinem Lebensweg bis jetzt. Dann bekommt man ja häufig Ratschläge. Gibt es irgendwie einen Ratschlag, von dem du sagst, der begleitet mich mein ganzes Leben oder andersrum, einen, den du selbst gerne gibst?
Ja gut, du hast schon gesagt, der Weg war ein bisschen anders oder nicht so geradlinig, weil als ich dann mein Studium fertig hatte, war ja dann die Frage, normalerweise müsste dir die Welt offen stehen, wenn du dann den Doktortitel abschließt und auch noch mit der bestmöglichen Note. Aber das war im Prinzip, klingt jetzt vielleicht komisch, mein größtes Scheitern, was ich je erlebt habe, weil damals ging es eben nicht weiter. Es war dann so, ich habe ganz viele Bewerbungen geschrieben und da musst du ja irgendwann mal denken, was machst du denn jetzt? Du hast so lange studiert, du warst dann natürlich Experte für dein Thema, wie vielleicht noch eine Handvoll andere auf der Welt, aber das nützt dir dann nichts. Und dann habe ich halt geguckt, was machst du? Und gut, der Vorteil damals war ja, das Internet war gerade im Kommen, habe ich gedacht, du hast hier immer schon an Rechnern geschraubt, warst da zuständig, dann verbindest du doch die Chemie und das Internet und gründest eben, was du auch erwähnt hast, dieses Online-Magazin dann irgendwann und versuchst dann darüber, dich über Wasser zu halten und mit dem Internet Geld zu verdienen, was auch noch ein Gag dann war, als ich beim Finanzamt eine Steuernummer wollte, damals haben die mir gesagt, was wollen Sie machen? Sie wollen mit dem Internet Geld verdienen. Habe ich ja noch nie gehört. Lachst du heute drüber? Und ja, Hintergrund ist,
ich kann es mir gut vorstellen.
1998 gegründet und andere Sachen gab es ja schon lange. Aber da habe ich gesagt, lassen das mal meine Sorge sein. Es gehen so viele Firmen in die Insolvenz. Und es gibt heute gar nicht mehr so viele, die wahrscheinlich diese 25, 26 Jahre durchgehalten haben aus der Zeit. Und deswegen war es halt schon immer so das Thema, du musst halt irgendwo selber gucken, wo du bleibst oder so ein Rat. Also es gab mal von Vince Ebert, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist ja auch ein hessischer Comedian hier aus dem Odenwald, der hat dann das Buch geschrieben, Denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie.
Ja, das Buch kenne ich, den Namen hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ja,
Vince Ebert ist halt ein Physiker und Comedian und auch ein 68er übrigens und da habe ich schon einige Programme gesehen und das fand ich auch so ein schönes Motto, womit man auch leben kann, du musst halt irgendwo gucken, sonst denken andere für dich und wir sehen ja gerade auch, dass viele Leute dann dass es dann auch deswegen Probleme gibt, weil die Leute dann sich von falschen Idealen leiten lassen und nicht mehr selber nachdenken. Ne? Deswegen.
Ich glaube auch, dass das, also ohne jetzt zu weit auszuholen, aber dass es tatsächlich auch eine Sehnsucht bei Menschen gibt, dass andere für sie denken. Das sieht man, glaube ich, auch.
Ja gut, ich meine, der Mensch ist halt von Natur aus faul, nicht nur ich, genau. Weil das Gehirn braucht halt nun mal wahnsinnig viel Energie und deswegen wollen wir das nicht so belasten. Deswegen ist der KI auch für viele so, wir müssen dann gar nicht mehr unseren Kopf benutzen, wir lassen alles eine KI machen, aber das wird dann zu vielen anderen Problemen führen, weil wir dann so viel Übergewicht haben, dass wir gar nicht mehr denken, gar nichts mehr machen und total verblöden im schlimmsten Fall.
Genau. Übrigens kann ich das 1998-Szenario deswegen so gut nachvollziehen, weil ich einen am 1. Mai 98 gegründet habe und meine Agentur heißt ja Team Digital. Und die Leute, also wirklich nicht nur eine Handvoll, sondern mehrere Hände voll Menschen haben mich dann in den ersten Jahren, 98, 99, 2000, gefragt, was heißt denn digital? Machst du was mit Telefonen?
Ja, ich habe auch das Problem gehabt, das dann Leuten zu erklären. Da bin ich genau einen Monat länger selbstständig als du. Ich war am 1. April natürlich. Da dachten viele, es ist ein Scherz, weil ich erzählt habe, ich mache mir am 1. April selbstständig. Aber
ich hätte jetzt gedacht, du hast dich an deinem Geburtstag selbstständig gemacht.
Nee, das ging ja nicht. Du musst ja immer irgendwie zu einem Monat machen. Also wenn ich am 1. Geburtstag gehabt hätte. Nee, das war dann so, mein Prof damals an der Uni, der wollte mich an der Uni halten und in die Karriere Professur bringen, aber das wäre nie mein Thema gewesen. Das war mir viel zu öd und langweilig. Das war auch wieder dann so fast die Beamtenschiene, ohne jetzt den Professoren was Böses zu wollen. Aber das ist auch so, diese akademische Welt ist halt auch sehr eigen und das war nicht so. Für einen Einzelkämpfer oder Einzelgänger war das auch nicht so der richtige Weg. Und der konnte auch gar nicht verstehen, dass ich dann so quasi meine Karriere weggeworfen habe, um dann selbstständig zu werden. Mit diesem komischen Internet, wo ja noch damals keiner wusste, wo das so hinführt. Ne?
Ja. Wobei ich tatsächlich dann diesen Mentoren oder diesen Menschen ein bisschen beipflichten müsste. Du bist ja ein brillanter Storyteller, merke ich gerade. Also so jetzt im Verlauf dieses Podcasts, so gut kennen wir uns ja persönlich jetzt noch nicht. Ich habe dich mal anmoderiert bei der CampX und wie gesagt, wir haben uns hier und da mal getroffen. Aber ich merke, du kannst super gut erzählen. Du wärst sicherlich ein richtig geiler Professor geworden. Das mal ganz beiseite gelassen. So.
Ja, es hat mir letztens jemand gesagt, also wenn ich Lehrer gewesen wäre, dann hätte Chemie bestimmt viel mehr Spaß in der Schule gemacht als es war. Weil oft ist es ja so, du hast einen schlechten Lehrer für Fächer und dann sind die Kinder verloren. Und wir hatten wirklich einen sehr engagierten Lehrer. Und von den 7 Leuten oder 8, die wir waren, haben 5 Leute Chemie studiert in dem Kurs. Mhm. Und wir waren auch der landesbeste Chemiekurs. Können wir jetzt nicht so viel drauf einbilden. Im Saarland gibt es nicht so viele Gymnasien. Aber von den 10 Gymnasien wahrscheinlich waren wir der mit den besten Noten durchschnitt. Weil der Lehrer extrem engagiert war. Und der ist leider viel zu früh verstorben, was damals wirklich so ein richtiger Schock war mit den 40ern. Der hat halt dann die schlechte Seite so dieser Gauss-Kurve der Chemiker erwischt, die dann zu früh von uns gehen mussten. Aber das ist halt generell immer so. Die einen trifft es halt viel zu früh. Die anderen haben dann das Glück.
Meistens die Guten, sagt man ja immer, ne? Aber genau, also kommen wir nochmal zur Realität oder zum Jetzt zurück, 2025. Du hast ein Smartphone, du berichtest ja auch immer in deinen Vorträgen, Buch und so weiter, was man so tun kann, damit man ein bisschen CO2-effizienter etc. ist. Will ich gar nicht drauf hinaus, sondern ich möchte dich fragen, welche App benutzt du am meisten?
Tja, das würde ich jetzt überraschen, meine Mail-App. Und auf meinem Smartphone sind eigentlich überhaupt keine Social-Media-Apps installiert, damit ich da meine Ruhe habe vor dem Kram. Das heißt, wenn ich in Social Media will, muss ich mir irgendwo einen mobilen Rechner suchen und dann bin ich schon mal die Problematik los, dass das Ding immer so rumploppt. Und ich sage auch den Leuten immer, wenn ihr mich erreichen wollt, schreibt mir eine Mail. Also
auch kein WhatsApp oder ist das rein privat?
Da muss ich mich jetzt noch mal outen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine WhatsApp geschrieben oder bekommen.
Krass.
Okay. Und zählt dann wahrscheinlich zu den letzten 5% in Deutschland.
Ja, das glaube ich auch.
Meine Schwiegereltern glaube ich auch noch, aber meine Eltern, die sind da auch sehr aktiv und die verstehen das auch nicht, aber das habe ich noch nie gebraucht. Ich meine, heute, wenn du Kinder hast, brauchst du das natürlich, weil die Kommunikation da drüber auch jenseits aller Datenschutzproblematiken dann geführt wird. Das ist noch ein eigenes Thema, aber ich habe es nie gebraucht und soll ich jetzt damit anfangen?
Ja, cool. Okay. Jetzt machen wir mal kurz einen Schwenk zu deinen bisher noch gar nicht thematisierten sportlichen Ambitionen. Die Frage dazu lautet, wenn Olympia deine nächste Zielsetzung wäre, dann würde ich dich erleben in der Sportart?
Gut, ich hätte ja gesagt Darts, weil ich ja das irgendwann mal für mich erkannt habe.
Ist und aber dann leider nicht
das so schön finde, das ist nicht olympisch, obwohl ich das so spannend finde.
Ich auch.
Ich habe immerhin zweimal im Leben eine 180 geworfen, aber bei 10.000 Würfen, also die Quote ist mies, also die Karriere, also da kann ich auch nicht landen, aber ich hätte Weitsprung genommen.
Weitsprung?
Ich war halt damals so ein ganz schmächtiger Typ.
Mhm.
Und ich konnte weiter springen, als ich eine Kugel werfen konnte.
Mhm. Okay.
Weil ich halt so schmächtig war und so knapp 6 Meter war schon nicht schlecht damals.
Oh, das war gut, ja.
Da war ich auch der Beste in der Schule. Oder Laufen, also ein Sprintertyp. Es gibt ja den Ausdauertyp, den Sprintertyp. Also Weitsprung ist noch ein bisschen anspruchsvoller. Ich hätte auch 100 Meter genommen, wäre auch gegangen. Aber Weitsprung ist ja nochmal eine größere Herausforderung, dann das Brett zu treffen. Ne?
Genau, da geht es auch ein bisschen um Präzision, Timing und so weiter.
Ja.
Beim 100-Meter-Lauf geht es, ohne despektierlich sein zu wollen, halt nur darum, schnell zu sein. Obwohl ich glaube,
genau, und dann so möglichst schnell loszulaufen.
Genau, da ist viel Technik auch dabei, gerade im Start.
Ja.
Cool, ja. Interessant immer an der Stelle, finde ich, bei den Antworten, dass alle Leute immer auf die Sommerspiele reflektieren. Es war noch nie einer, der gesagt hat, Langlauf oder Biathlon.
Ja gut, ich habe ja noch Schnee erlebt. Die Jüngeren, die haben ja den Schnee nicht mehr, aber ich war nie ein Alpinist. Ich kann auch kein Skifahren, nie gemacht. Ich hatte dann Schlitten, bin natürlich dann als Kind auch immer, wenn dann noch Schnee lag, Schlitten gefahren oder Schlittschuh auch gelaufen, aber da war ich auch nicht so geschickt. Also von daher
Sommerspiel.
Ich mag es lieber wärmer, ne? Deswegen
Leichtathletik ist angesagt.
Ja, ja.
Wenn du morgens wach wirst, wenn der Wecker rappelt, was bist du für ein Typ? Bist du so einer, ich springe aus dem Bett und schreibe die nächsten 10 Artikel erstmal schnell in der ersten halben Stunde? Oder bist du so einer, bis 9 Uhr bitte keine Ansprache an mich, weil ich brauche meine Ruhe?
Nee, ich bin schon so der, wie heißt denn noch, der Frühmensch. Die haben ja auch so einen Namen. Genau, der Frühmensch. Das heißt, ich habe auch früher mal als Ferienjob, war ich Briefträger. Das war dann so die, wenn ich nochmal den Bogen spanne zu meinem Vater, der hat mir dann den Job als Student, weil das war ja ein super Job. Du warst Briefträger, du warst in der Natur, konntest dir deine Arbeit selber einteilen und hast den ganzen Tag deine Ruhe, wenn du morgens deine Post richtig sortiert hast. Und deswegen musstest du damals auch morgens um 5 schon fit sein. Wenn du da noch geschlafen hast, das musstest du den ganzen Tag büßen. Und ich hatte da Kollegen, die mussten dann den ganzen Tag büßen, weil ihre Post falsch sortiert hatten. Deswegen musst du da direkt auf 100 sein. Und heute ist es halt so, die schlechte Angewohnheit, immer der erste Griff zum Smartphone, soll man eigentlich nicht machen. Aber wenn du halt Webserver administrierst und Kunden drauf hast, dann guckst du erstmal, ob alles läuft. Und dann bist du beruhigt. Und das ist halt so die schlechte Angewohnheit dann, die man eigentlich nicht haben sollte. Aber macht man dann.
Briefträger warst du in deinem Wohnort, in diesem kleinen Ort, in dem du geboren bist?
Also in Merzig ist der Nachbarort. Da haben natürlich die Studenten immer an so einen Berg geschickt, weil dann die normalen Briefträger, Briefträger ist ein Knochenjob. Also ich habe keinen Respekt vor den Leuten. Und ich habe den auch mal nicht nur in den Sommerferien gemacht. Da war es ja damals noch nicht immer so extrem heiß. Aber heute ist das ja auch im Sommer unerträglich, wenn du 5 Stunden durch die Sonne läufst, ohne Schatten vielleicht. Gut, heute haben die alle ein E-Bike. Ich hatte noch nur einen Handkarren und musste zu Fuß gehen. Ich habe das auch immer im März gemacht oder im Februar in den Semesterferien, da war auch immer Schnee. Und das ist dann schon übel, wenn dir die Hände so frieren und du dann gar nicht mehr ein Gefühl hast, dann Briefe verteilen, dann merkst du schon, dass dieser Job ziemlich hart ist. Also wir reden immer von Dachdeckern, das ist so ein harter Job, die das nicht bis zum 65. machen, aber Briefträger machen das auch nicht. Ja, du läufst jeden Tag 10, 15 Kilometer damals noch und deswegen waren die immer froh, wenn es Studenten gab, die man dann irgendwo hinschicken konnte. Wir sollten nur nicht so schnell gehen. Weil damals war es dann immer so, mein Vater hatte immer das bemessen, wie lange die so brauchen dürfen. Wenn ich dann schon um 10 Uhr meine Post ausgetragen hatte und der Stammträger bis um 1 gebraucht hat, gesagt, mach mal nicht so schnell oder geh noch einen Kaffee trinken. Sonst kriege ich nachher irgendwo einen größeren Bezirk oder krieg dann mehr Straßen, wenn die merken, dass man das so schnell machen kann. Deswegen musste man sich dann auch engagieren. Aber klar, als Student ist man natürlich auch fitter wie jemand, der 40, 50 Jahre alt ist und schon den Job 20 Jahre macht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber das war
aber halt ist schon ein Knochenjob. Und wenn ich mir die Zusteller heute angucke, teilweise da, wie viele Fahrten die da haben, auch bei uns hier auf dem Land mit irgendwie 180 Lieferungen am Tag oder so, ist irre. Also,
na klar, die Paketdienste ist Wahnsinn, ja.
Genau, ist schon echt ein schwieriger Job. So, jetzt habe ich hier in diesem Podcast als Host eine Möglichkeit. Ich kann dir nämlich eine Superkraft verleihen oder beziehungsweise ich habe die Superkraft. Ich kann dir ermöglichen, theoretisch eine Persönlichkeit zu treffen, eine historische oder noch lebende Persönlichkeit, egal wer es ist. Irgendein Mensch, von dem du sagst, boah, der hat mich schon irgendwie inspiriert, den würde ich gerne mal persönlich treffen. Wer wäre das denn?
Gibt es natürlich viele, aber wenn ich unter allen denen wählen müsste, dann wäre es Albert Einstein.
Okay.
Weil der Mann war halt nicht nur genial, der hatte auch Humor, war auch unkonventionell, war bescheiden und ohne mich jetzt mit Einstein in irgendeiner Form auf eine Ebene stellen zu wollen, aber das sind viele Dinge, die auch mir manchmal zugeschrieben werden und deswegen wäre es wahrscheinlich, er hat halt sehr viele schöne Zitate oder Sinnsprüche, das haben wir auch noch nicht, also ich bin hier in Oberramstadt und das ist ja die Heimat der Sinnsprüche oder Aphorismen, weil hier Georg Christoph Lichtenberg geboren ist, der diese Prosaform praktisch etabliert hat in Deutschland. Der gute Mann war auch 1,42 Meter groß und ist 1742 geboren. Also siehst du, da kommt die 42 auch noch ein paar Mal vor.
Wahnsinn.
Und Einstein hat eben ganz viele so schöne Sprüche gemacht. Also der eine ist ja so sinngemäß, wie war das noch? Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Genau, den kenne ich.
Den hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Oder was halt so mein Lieblingsspruch ist, eigentlich mach die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher.
Okay.
Das ist ja auch ein Punkt, wenn du in der Kommunikation, in der Wissenschaftskommunikation bist. Wenn du zu stark vereinfachst, dann bist du irgendwo dann sehr schnell bei Schwarz-Weiß-Denken. Aber man sollte natürlich die Sachen so einfach darstellen, dass die wirklich jeder verstehen kann. Und das ist halt immer die Herausforderung bei komplexen Zusammenhängen oder im Marketing ist es ja auch so. Du musst ja auch ein Produkt oder rausarbeiten. Was ist jetzt der Vorteil für die Mehrheit der Anwender und deswegen ist das eigentlich auch eines meiner Lieblingssprüche. Und Einstein hat ganz viele dieser Sinnsprüche gemacht und wir haben in unserem Newsletter bei Analytic News auch jede Woche einen Sinnspruch, meistens eines Wissenschaftlers und ich habe da einen riesen Fundus von Hunderten, die kann man natürlich auch bei Vorträgen immer gut bringen und die Leute zum Nachdenken bringen, weil jeder sieht ja in so einem Zitat oder hört was anderes raus. Ne?
Ich liebe seit Jahren schon diese Seite, die gibt es schon lange, bevor es KI und sowas gab, aphorismen.de.
Genau, das ist da für uns auch eine Quelle und ich habe ja selbst auch ein paar Mal versucht, da einzureichen, aber so für IT-Themen sind die gar nicht so empfänglich, da haben die keinen Zugang, da findest du auch ganz wenig in die Richtung, aber ich versuche mich manchmal auch so Sprüche zu machen.
Ne? Cool. Nächste Frage aus der Schnellfragerunde, was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Gut, das letzte. Ich habe irgendwann mal für mich entschieden, dass ich jedes Jahr irgendwas mache, was ich noch nie gemacht habe. Zum Beispiel war ich dann irgendwann auf der Campix 2021. Ich gedacht, ich war noch nie auf so einer Konferenz, habe gedacht, die nehmen mich eh nicht, aber Marco Young, für die, die ihn nicht kennen.
Grüße gehen raus.
Was unwahrscheinlich ist bei diesem Podcast. Der hat dann gesagt, ich nehme diesen komischen Typen mit diesem noch komischeren Thema und gebe dem meine Bühne. Da war natürlich Corona, aber das war so ein Startpunkt. Und im Jahr später habe ich dann das Buch geschrieben, was dann auch eine Folge auch dann war davon. Und das dann 23 habe ich den Podcast gestartet und 24, das war eigentlich mein letztes Geschenk, habe ich da was ganz Verrücktes gemacht. Eine Keynote-Speaker-Ausbildung ist vielleicht nicht so verrückt, aber bei einer Rocksängerin.
Ah ja, erzähl.
Weil ich gedacht habe, wenn du dich weiterentwickeln willst, musst du halt komplett aus deiner Komfortzone rausgehen und jemanden treffen, der ganz viele andere Eigenschaften hat, die du gar nicht hast. Dass du vielleicht irgendwo ein paar Dinge dir da abgucken kannst, weil es gibt ja doch ein paar Dinge, die immer gleich sind, damit Sachen ankommen. Und die heißt Annabelle Whitney, wohnt hier auch ganz in der Nähe, war früher so, wer sich im Musikbusiness so ein bisschen auskennt, hat die gesungen in so einer Band. Und die hat irgendwann sich die Aufgabe gemacht, das Singen mit ihrer Profession, den Leuten irgendwo eine Botschaft zu bringen, dann zu verbinden und bildet dann auch Keynote-Speaker aus. Da habe ich gedacht, das gucke ich mir doch mal an, weil wir sind ja auch, du wahrscheinlich auch, aber viele haben ja immer eine PowerPoint als Rettungsnetz, wenn sie irgendwo auf einer Bühne stehen. Und wenn du die mal weglässt, dann stellst du plötzlich fest, Mist, da fehlt mir ja was oder ich habe jetzt nicht einen Anker und weiß, wo ich weitermache. Und Annabelle hat mir dann direkt gesagt, Thorsten, du wirst hier keine PowerPoint benutzen, das werde ich verhindern. Und ich habe auch keine PowerPoint benutzt. Gut, die Rede war nicht so lang, die man da ausarbeiten muss. Aber ich habe da so viel gelernt in der Zeit, dass ich auch gedacht habe, man müsste das Thema noch viel mehr, auch mit ein bisschen Humor, auf die Bühne bringen. Ich meine, was ich nicht gemacht habe, Annabelle hat mir gesagt, du musst mal rappen auf der Bühne. Habe ich gesagt, Annabelle, ich kann vieles, aber das werde ich nicht schaffen. Aber das war halt auch so ein Ding, wo ich dann gedacht habe, du musst halt wirklich immer aus deiner Komfortzone ganz rausgehen. Und jetzt in dem Jahr müssen wir gucken, was dann passiert. Aber das war halt letztes Jahr und das war halt eine sehr spannende Erfahrung, die ich dann gemacht habe.
Aber das ist jetzt also sozusagen dieser persönliche Weiterentwicklungskontext, der ja dann letzten Endes aber auch wieder irgendwie in deine Arbeit einfließt, ist aber trotzdem, empfindest du als Geschenk für dich so.
Ja gut, ich bin halt jemand, der Arbeit und Privat noch nie geteilt. Das ist für mich eins, weil ich immer, mein Hobby ist meine Arbeit. Deswegen habe ich ja gar nicht so die Trennung von vielen Angestellten, die sagen, das ist meine Arbeit, die lege ich ab oder die muss ich halt machen, um mein Geld zu verdienen. Ich hatte halt mein ganzes Leben das Glück, dass ich das machen konnte, was ich wollte. Mhm. Ja, cool. Und das ist halt auch ein Punkt, wo du dann über Jahrzehnte dann, ich meine, ich hätte auch eine viel größere Firma vielleicht haben können, aber da hätte ich auf viele Sachen verzichten müssen. Wir sind immer so eine kleine Firma geblieben, gesagt habe, das reicht dann so. Ich glaube, nie mehr als 7 Mitarbeiter gehabt, zwischen 3 und 7. Und ich war die ersten Jahre auch immer allein, wo ich dann irgendwann festgestellt habe, dauerhaft Einzelselbstständiger. Ich meine, da haben wir da draußen wahrscheinlich auch ein paar, die dann feststellen, du hast dann auch so Höhen und Tiefen oder die Familienplanung stellt sich ein. Du musst halt irgendwann eine Entscheidung treffen. Und du hast erwähnt, dass ich bei Caparol mal war. Das ist ja hier der Farbenhersteller im Ort, wenn die Leute damit nichts anfangen können. Alpina-Weiß hat jeder schon mal in der Hand gehabt. Also genau. Es wird dort hergestellt. Und da habe ich einfach mich mal beworben und habe eigentlich überhaupt nichts erfüllt. Und wurde an meinem Geburtstag, da schließt sich wieder der Kreis, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und habe mir gar nichts dabei gedacht. Bin da dorthin gegangen und in dem Vorstellungsgespräch, du ahnst es, klingelte mein Handy. Todsünde, normalerweise bist du dann raus. Da habe ich gesagt, sorry, ich verstehe, das darf nicht passieren, aber es gibt vielleicht eine Ausrede, die sie zulassen. Ich habe heute Geburtstag und habe vergessen, mein Handy auszuschalten. Und da haben die natürlich gedacht, ah, der erzählt uns hier irgendwas, weil in deiner Bewerbung steht ja dein Geburtstag drin. Ne? Und dann hat der Typ von der Personalabteilung, war natürlich dann sehr auf Deutsch angepisst, aber ich dachte, das wäre Teil der Prüfung. Also wenn du einen Job willst, dann gehst du an deinem Geburtstag zum Vorstellungsgespräch morgens hin. Zumal, wenn es im selben Ort ist, wo du wohnst. Ich dachte mir da gar nichts, aber gedacht, die wollten die Ernsthaftigkeit der Bewerbung prüfen. Aber der hat dann so einen übergebraten bekommen von dem obersten Chef. Und ich habe dann dort 9 Monate gearbeitet, dass der immer mein Feind war. Ich konnte aber nichts dafür. Er hat einfach zufällig mich an meinem Geburtstag eingeladen. Ist ja einer von 365 Optionen. Kommt halt mal vor, ne? Genau. Deswegen war das auch so ein witziges Erlebnis, so dass du denkst, der hat den Job trotzdem gekriegt, obwohl sein Handy im Vorstellungsgespräch geklingelt hat.
Und dann warst du bei dem Typen negativ assoziiert und dann
warst du. Ja, weil wie gesagt, der war immer mein Feind und ich habe das dann 9 Monate mitgemacht, habe in diesen 9 Monaten auch gesehen, du musst dann in so einem Konzern, das ist ein riesen Familienbetrieb mit tausenden von Mitarbeitern, mehr gegen Kollegen als für Kunden arbeiten. Und das habe ich auch so in meine Kündigung reingeschrieben. Ich bin es gewohnt, für Kunden zu arbeiten und nicht meine ganze Energie zu vergeuden, um mich mit anderen Abteilungen hier rumzuschlagen, wer für was zuständig ist. Und das war dann für mich auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, du musst wahrscheinlich immer selbstständiger bleiben. Also da war ich schon, ich glaube, das war 2003, 2004, da war ich ja schon 7 Jahre selbstständig und da habe ich dann gelernt, ne, du wirst immer selbstständiger bleiben.
Und da lass uns mal in den Moment reingehen, weil den würde ich jetzt mal sinnbildlich nehmen für so diese Situation im Leben, wenn man mal eine Krise hat, in Anführungszeichen. Eine Krise, ein Bruch, irgendwas funktioniert nicht, wie man es möchte. Jetzt, ich sag mal, nach 9 Monaten bei Caparol und dann dieses Bewusstsein, ich muss hier immer gegen irgendwelche Fürstentümer ankämpfen und so. Das ist ja auch Stress, das hört sich jetzt überwiegend lustig an, aber sowas macht ja Stress und das macht einen ja unglücklich und traurig und weiß ich was alles. Wie gehst du mit sowas um im Leben? Also hast du eine Vorgehensweise oder sagst du, ich nehme das dann so, wie es kommt und ja, weiß nicht. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
Ja gut, damals war es so, ich wollte diesen Job eigentlich gar nicht. Ich habe nur eine Bewerbung abgeschickt aus Jux und Dollerei, weil die hier im Ort jemand gesucht hatten, der sich für das Internet, für die Webseite dann interessiert hat. Und habe dann dem Chef gesagt, diese Webseite ist eigentlich eine Schande für dieses Firma. Das traut sich der Bewerber. Und dann war der natürlich auch nicht so. Dann hat er dann gesagt, dann machen Sie eine neue. Und dann hatte ich dann den Job und durfte dann auch in meinen 9 Monaten mit einer Agentur eine neue Website machen, damals 2003, 2004, weil die hatten eine von einem Mitarbeiter selbst gemachten, der sich selber Webseiten, Webdesign beigebracht hat. Und für eine Firma mit 4.000 Mitarbeitern ist das natürlich dann irgendwann nicht mehr standesgemäß. Und das war halt die Zeit. Ich meine, ich hatte dann mir gesagt, ich gucke mir das an, wenn das funktioniert, gebe ich die Selbstständigkeit auf. Mhm. Ich hatte aber immer noch die Selbstständigkeit nebenbei laufen und habe das dann, da war ich noch ohne Mitarbeiter und ich bin halt ein sehr konsequenter Typ. Also entweder ich ziehe es durch, so wie das Studium oder verschiedene andere Dinge oder wenn ich irgendwann merke, nee, das bringt hier nichts oder da war es dann auch so, ich musste irgendwann eine Entscheidung treffen, habe dann gesagt, ich gebe diesen jetzt vermeintlich sicheren Job auf, als Leiter digitale Kommunikation, nannte sich das damals witzigerweise, als Chemiker in der Werbeabteilung gearbeitet, ist auch selten, und gehe dann aber wieder in die Selbstständigkeit zurück, was dann dort auch keiner verstanden hat, aber das war halt so der Punkt, also wenn du halt merkst, du kommst nicht weiter oder das ist nicht deins, dann musst du halt irgendwann das auch sein lassen und sagen, ich versuche was anderes.
Und wie ist so deine, ich bohre noch mal ein bisschen, wie ist so die Herangehensweise? Also war ja zum Beispiel auch der Punkt in deinem Lebenslauf, dass du gesagt hast, okay, ich habe gemerkt, jetzt bin ich Doktor, ich habe promoviert, ich habe mein Studium relativ zügig durchgezogen. Ich mache das auch gerne, was ich hier mache, das ist mein Ding, so dieses Chemie-Theoretische. Und dann hast du gesagt, ich habe aber gemerkt, irgendwie will mich jetzt keiner. Ich habe x Bewerbungen geschrieben und ich komme einfach da so nicht weiter. Und die Frage ist, wie gehst du an dem Punkt dann damit um? Also ist da Verzweiflung ein Thema oder bist du dann eher motiviert durch die Situation oder wie gehst du?
Gut, du bist natürlich auch frustriert. Ich habe ja gesagt, das war somit die größte Lebenskrise. Deswegen kann ich mich ja glücklich schätzen, wenn das die größte Krise war, dann irgendwo nach dem Studium ohne Job dazustehen. Aber du musst halt dann sehen, es muss ja weitergehen. Was willst du machen? Also wenn du dann im Frust oder dich irgendwo eingräbst. Ich meine, ich hatte das Glück, meine Frau hatte immer einen angestellten Job, die ist auch Chemikerin. Deswegen war ich da nicht so von finanziellen Zwängen dann abhängig, sei es jetzt Haus abzahlen oder Ausbildung von Kindern finanzieren. Deswegen konnte ich das immer ein bisschen entspannt angehen. Und ich habe auch immer gesagt, wenn es halt nicht funktioniert, dann musst du halt doch irgendwas anderes machen. Ich hätte auch die Chance gehabt, bei SAP damals anzufangen als Chemiker in der Programmierung. Aber das wäre halt nicht so mein. Aber dann musst du halt Kompromisse machen. Weil ich hatte das Glück, dass es irgendwie immer funktioniert hat. Bis heute dann auch so dieses, so diesen kleinen Don Quixote gegen die ganz großen Verlage, das hat sich immer aus, ging immer aus, obwohl die Leute immer sagen, oder damals hat mir auch gesagt, du hast als Konkurrenten, als ich Analytic News gegründet habe, Springer Verlag, Weiley Verlag, sonst welche, hast du keine Chance. Doch, du hast immer eine Chance, das ist auch für jeden so, du bist flexibler, du kannst direkt auf Kunden eingehen. Und die hatten damals wie heute immer noch keine Ahnung von SEO oder Suchmaschinenoptimierung. Und deswegen kannst du dann ja auch immer dich als Winzling gegen die Großen dann behaupten, weil du bist halt viel flexibler oder viel kundenfreundlicher. Und die können noch so viel Geld haben, aber du kannst dann immer deine Nische finden.
Wie ist dieses Geschäftsmodell? Also zahlen die Abonnenten für die Analytic News? Oder?
Ja gut, das ist eine werbefinanzierte Seite. Immer noch ganz klassisch. Also ich fing damals an, wir waren auf einer Messe und da kamen die Leute, ich hätte gerne einen Werbebanner, das soll an der Stelle stehen. Also damals noch feste Banner, die an einer bestimmten Stelle standen. Und da haben wir auf einer Messe gestanden in München und dann war dann plötzlich auf der Seite alle Werbeplätze verkauft. Da haben wir gesagt, ja gut, da ist das ja schön. Dann bauen wir das so ein bisschen aus und im Laufe der Zeit hab mir dann verschiedene andere Produkte. Wir haben einen Stellenmarkt zum Beispiel, einen Veranstaltungskalender, da können die Leute eben Dinge bewerben. Und dadurch, dass das Ding so nischig ist und jeder in der Chemie, in der Laborbranche im deutschsprachigen Raum kennt, hast du dann noch immer deinen Status. Und unser Newsletter ist auch so beliebt, weil der erscheint immer freitags. Leute haben mir immer früh gesagt, du darfst freitags keine Newsletter verschicken. Du musst Dienstags oder Mittwochs. Ja gut, aber wenn alle deine Mitbewerber Dienstag und Mittwochs verschicken, wie dann kannst du dich von denen differenzieren? Ich hatte mal ein Erlebnis, da kam jemand zu mir an einen Messestand, ein älterer Herr aus der Schweiz, der hat mir gesagt, immer wenn ihr Newsletter kommt, Da bin ich so froh und habe so ein gutes Gefühl. Ich weiß, ich kann bald ins Wochenende gehen. Nimm dir doch das mal. Da hatte ich Tränen in den Augen, als ich da am Stand stand und mir gesagt hat, stimmt, das ist doch eigentlich der Punkt, worum es hier geht. Und alle Leute wissen, dass unser Newsletter am Freitag kommt. Wenn ich frage, wann kommt denn der von XYZ, sage ich, nö, keine Ahnung, den lese ich nicht. Aber ihrer weiß ich, der kommt am Freitag, weil das der einzige schon seit über 20 Jahren ist.
Kennst
den
du
haben
Nils
wir uns
Danke?
Immer gelassen. Ne?
Kennst du Nils Danke, Thorsten?
Dem Namen nach, ja.
Ja, also das ist ja auch ein Kollege, ein super SEO, Grüße gehen raus an ihn. Und der hat, der teilt immer so einen weirden Kram freitags. Ja. Irgendwelche crazy Videos und so richtig Techno und so. Und dann schreibt er immer drüber, es ist wieder Freitag. Ja, und
tatsächlich ja eben, der hat dann auch das für sich erkannt, weil du hast dann die Assoziation. Und dieser ältere Herr, der hat mir das dann so plastisch dargestellt. Ich habe damals nur gesagt, ich muss auf einen anderen Tag gehen. Und Freitag war früher halt in der Branche immer noch ein Bürotag. Das hat mir heute nicht mehr so. Da waren die Leute die 4 Tage im Außendienst und freitags war meistens Büroarbeit angesagt. Dann sind die im Büro und dann haben die auch einen Zugang zu Internet. Der war ja früher noch nicht dass jeder immer Internetzugang hatte wie heute. Und wir haben doch immer noch viel mehr Nutzer jetzt von PCs und Tablets als von mobil. Ne? Deswegen ist das halt eine andere Branche, eine andere Welt.
Also bei Nils ist es genauso, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Ich weiß, wenn das, ich merke schon Freitagnachmittag, wenn das noch nicht da ist, der Post, ne? Ja. Ich habe ihm auch schon geschrieben, Nils, es ist Freitag. Und er schrieb dann zurück, ja, ich weiß, bin noch nicht dazu gekommen. Ja, dann irgendwie, dann ist dieser Start ins Wochenende ist irgendwie nicht komplett sozusagen.
Ja, ja.
Okay, ja, super. Dann lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen reden über die Gegenwart und vielleicht auch so ein bisschen über die Zukunft. Was die Gegenwart angeht, ist deine Initiative Web for Nature. Du bist ja jetzt mittlerweile, ich würde jetzt mal sagen, ein Experte, ein spitz positionierter Experte im Bereich digitale Nachhaltigkeit. Gib doch mal so einen kurzen Abriss, was das genau bedeutet und mit welchen Themen du dich da beschäftigst.
Gut, ich kam vor ein paar Jahren dazu, als ich verschiedene Bücher gelesen habe oder über das Thema, dass das Internet doch immer mehr Strom und Ressourcen verbraucht. Und ich meine, das kennen wir ja. Wir haben das immer so weggetan, weil wir sehen ja den digitalen Müll nicht. Der liegt halt in irgendwelchen Rechenzentren, ist 365 Tage on, also praktisch unter Strom. Und das war halt so der Punkt, wo ich irgendwann gedacht habe, Moment, du hast doch die Chemie, du hast die Kenntnisse über Website-Technik und da kannst du das auch sehr gut mit der Nachhaltigkeit verbinden, weil es ist halt so, je weniger Daten fließen oder irgendwo rumliegen, desto weniger Strom verbraucht halt das Internet. Und da kannst du eben die Dinge nochmal in einer einzigartigen Kombination dann zusammenbringen. Da habe ich gedacht, das ist doch jetzt ein Thema, da gehe ich mal rein und gucke mal, wie weit ich komme. Und wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, ich war mal bei Marco, das war so ein Meilenstein. Dann Mario Fischer, Website-Boosting, auch nochmal ein Gruß, dass Mario irgendwann, habe ich Gruß, nur mal eine Seite hingeschickt, auch wie übrigens, du jetzt gerade gefragt hast.
Wenn ich kurz einhaken darf, da sind wir ja mittlerweile Kollegen.
Ja, genau, du schreibst da ja auch.
Ich schreibe jetzt auch eine Kolumne und du auch, ne?
Ja, genau. Ne?
Wie heißt du da, der CO2-Doktor?
Der CO2-Doktor, das habe ich ja. Mario war dann so, ich habe dem auch nur eine Seite geschickt, was ist digitale Nachhaltigkeit, was du mich gerade gefragt hast. Und dann kam er dann auf mich zu und hat sich dann entschuldigt, weil ihm das irgendwie durchging, aber gesagt, ich habe noch keinen Titelbeitrag für Heft 75. Magst du den schreiben? Du hast genau 2 Wochen Zeit.
Ja, das kenne ich in etwa so. Ja. Und dann macht man einen Fehler und sagt ja. Ne?
Also. Ja gut, ich habe dann gesagt, du musst halt die Chance sehen,
ja,
wenn
natürlich
jemand dich fragt. Erschwerend kam noch dazu, dass ich damals gerade Corona hatte, aber ich hatte dann Zeit. Es war nicht so schlimm, dass dann mein Kopf irgendwie, aber wie gesagt, er war dann sehr angetan von dem Beitrag und dann habe ich das dann geschrieben und er ist auch dann dem Thema sehr wohlgesonnen und ich habe natürlich auch mehrere Artikel geschrieben, wie du gesagt hast, auch den CO2-Doc, das ist so eine Kunstfigur, die ich dann für mich generiert habe. Dann trete ich auch mit einem Stethoskop auf, ne? Das habe ich beim OMT ja mal gemacht und das passt dann ja auch zu mir, weil ich dann irgendwie dem Internet praktisch so auf den Zahn fühle und gucken, wo es irgendwo kränkelt oder wo eben dann zu viel Daten oder technisch nicht optimierte Webseiten vorliegen, die dann unnötig Strom verbrauchen. Es geht bei dem Thema nicht darum, jetzt Webseiten irgendwo bilderfrei zu machen oder alles wegzulassen. Die Webseite sieht in der Regel genauso aus, hat aber nur noch die Hälfte der Ressourcen oder noch weniger. Und du hast natürlich auch dann schnellere Ladezeiten, das ist ja ganz klar. Ich meine, du kannst schnellere Ladezeiten auch bekommen, indem du die Hardware aufrüstest, aber das ist dann kontraproduktiv.
Und brauchst ja wieder oder mehr Energie.
Leute immer die Empfehlung, nimm doch Cloudflare. Da sage ich, ja, Cloudflare ist für die Leute, die sich mit dem Thema gar nicht mehr beschäftigen wollen, aber nachhaltig ist es nicht. Weil dann spiegelst du deine Website auf 100 Servern auf der Welt und was da im Hintergrund abläuft, hat mit Nachhaltigkeit dann auch nichts zu tun. Es ist aber bequem. Und bequem, wir haben ja schon eben gesagt, der Mensch hat es immer gerne bequem. Und diese Nachhaltigkeit ist halt nicht so bequem. Oder du hast immer den Punkt, dass die Leute sagen, ja, was ich tue, ist doch gar nicht so relevant. Sage ich immer als Gegenargument, wenn du daheim deinen Müll trennst, das ist auch jetzt für den Klimawandel relativ unerheblich. Dann, wenn du das dann machst, dann kannst du auch deine Website etwas optimieren. Und wenn du auch nur ein paar Kilogramm CO2-Emissionen einsparst, wenn das alle machen, wir haben ein paar Milliarden Nutzer, kommt da auch ein Sümmchen zusammen. Aber das ist immer so ein Punkt, wo die Leute dann immer das abwiegeln oder marginalisieren. Und deswegen ist es auch relativ schwierig. Ich bin Marco wirklich extrem dankbar, dass der mir damals die Chance gegeben hat. Oder beim nächsten Mal hat er mich ja selber angerufen, magst du nicht noch mal einen Vortrag machen? Und jetzt
habe ich dich ja anmoderiert, glaube ich.
Da hast du mich anmoderiert. Und jetzt darf ich ja auch mal nicht so den letzten Slot am Freitag. Jetzt bin ich am ersten Tag vormittags dran, wofür ich mich dann auch noch mal hier bedanke bei Marco. Und ich freue mich schon darauf. Wenn du den letzten Slot hast oder den Freitagsslot, wir wissen alle, auf der Campix sind die Leute freitags nicht mehr so motiviert und fit hin donnerstags.
Aus Gründen.
Vorsichtig zu formulieren für die Leute, aber die können sich dann, dann das denken. Deswegen freue ich mich da schon sehr drauf und hatte das ganz kurzfristig noch eingereicht. Und deswegen bin ich dem wirklich dankbar, weil bei vielen anderen Konferenzen ist es so, den Typ, den kennen sie nicht, das Thema, das wollen auch die Leute nicht unbedingt zu hören, weil da haben sie ja nicht so direkt was von und deswegen hast du da weniger Chancen, da überhaupt mal einen Slot zu ernten. Ne?
Aber ich glaube, um da mal so sozusagen den externen, die externe Perspektive mit reinzugeben, ich glaube tatsächlich, das Thema wird größer und wichtiger, weil einfach immer mehr Menschen merken, okay, so kann es nicht weitergehen. Und wenn ich sozusagen die gleichen, wenn ich jetzt in meinem Unternehmen den gleichen wirtschaftlichen Erfolg erziele, und gleichzeitig meine CO2-Ausstoß oder mein Fußabdruck, meine Nachhaltigkeitsgeschichten um 10% optimiere und ich bleibe beim gleichen Ergebnis, warum soll ich es denn dann nicht machen? Ja? Das leuchtet ja jedem ein eigentlich. Deswegen, ich finde, es muss einfach mehr auf die Agenda. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass man warten kann, bis Massen von Menschen bei Marco oder bei anderen Veranstaltern an der Tür stehen und trommeln und sagen, lass uns mal über Nachhaltigkeit reden, sondern umgekehrt. Das Thema muss angestoßen werden und Marco, und das ohne ihn jetzt überzustrapazieren, wie gesagt, Grüße gehen raus, die sind ja gerade am Umziehen, aber er ist natürlich auch einer, der solche Themen bringt. Er hat ja auch dieses Inklusionsthema gehabt mit der Saskia als Keynote-Speakerin. Das muss man sich erstmal trauen und der Marco geht dann eben diesen Weg und das ist, zeichnet ihn, glaube ich, auch aus. Aber trotzdem, ich lasse dich jetzt nicht so einfach hier raus, sozusagen aus der Nummer, weil ich war ja nun jetzt schon beim ersten Vortrag leider nicht damals bei dir dabei, weil ich ja meistens in meiner Bühne in Anführungszeichen gefangen bin, aber bei dem zweiten, da habe ich zum Beispiel damals sehr viel mitgeschrieben und sehr viel für mich auch mitgenommen. Und ich habe so als Beispiel im Kopf behalten, dass du zum Beispiel mal eine Effizienzberechnung gemacht hast und hast gesagt, korrigiere mich, wenn das jetzt falsch ist, aber in meiner Erinnerung war es so, da, wie viel effizienter oder wie viel nachhaltiger man alleine das deshalb arbeitet, wenn man in einem Unternehmen mit x Mitarbeitern in den Dark Mode umstellt bei Bildschirm oder Handy und so weiter. Also zumindest habe ich sowas von dir mal wahrgenommen und ich fand das so unheimlich greifbar. Das ist so einfach. Ja, es leuchtet ein, dass wenn weniger Energie zum Leuchten gebraucht wird, da, das ist dann in Summe. Und das sind so Kleinigkeiten. Oder du hast zum Beispiel gezeigt, irgendwie ein E-Mail-Suffix, ein Bild drin, in dem Format oder in dem Format, mal 200 Mitarbeiter, mal 1000 Mails am Tag, mal.
Ja, na klar, du musst halt immer den Faktor nehmen. Ich hatte es auch mal für Google Doodles, die kennen wir auch alle, die schönen Animationen bei Google. Und Google macht die als animierte GIFs, was halt sowieso schon ein Irrsinn ist. Und allein dadurch entstehen extrem viele Emissionen, weil die das nicht optimieren. Habe ich auch schon öfter thematisiert. Oder was du gesagt hast, Dark Mode. Die meisten Leute haben ja auf dem Smartphone Dark Mode, damit der Akku länger hält. Ich meine, die Akkus werden natürlich immer besser, aber auf den modernen Smartphones, da muss halt der Bildschirm entsprechend sein, dass das funktioniert. Da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Da bringt das halt auch was. An einem PC bringt es weniger, aber du hast ja auch einen Punkt, stell das mal um. Du merkst halt, dass deine Augen dann auch länger, du kannst länger am Bildschirm arbeiten, wenn du teilweise mal, du kannst ja auch einzelne Apps nur auf Dark Mode umstellen. stellen. Du kannst sagen, den LinkedIn stelle ich auf Dark Mode um oder mein, keine Ahnung, mein Office stelle ich auf Dark Mode, den Rest lasse ich so. Das ist auch augenschonend und es ist natürlich auch für Menschen, die brauchen auch den Dark Mode, die dann wirklich mit so grellen Kontrasten nicht auskommen. Und da gibt es halt ganz viele Dinge, die man dann eben immer mit Beispielen plastisch machen muss. Ich habe es auch mal gemacht mit einer Toilettenpapierrolle. Das ist auch so ein Beispiel. Ich weiß nicht, du hast ja immer diese Hülse in der Mitte. Mhm. Kommen wir wieder zu Villaroy & Boch zurück, zum Anfang des Gesprächs, wo wir über die Kloschüsseln gesprochen haben. Das ist ja immer das Klopapier. Und die meisten Leute wissen nicht, du kannst auch Toilettenpapier ohne diese Papphülse in der Mitte kaufen.
Tatsache, jetzt muss ich mir mal auf die Schulter kloppen, habe ich.
Gut.
Allerdings haben die auch einen super Usability-Nachteil und es ist nicht so schlimm, wie ihr jetzt draußen denkt. Also ihr könnt weiter dranbleiben, es passiert nichts Schlimmes jetzt. Aber wenn diese Rollen ohne diese Papprolle in der Mitte, die haben natürlich A, mehr Papier an sich, aber dieses letzten, also das letzte Viertel der Nutzung, verformen die sich. Das passiert mit dieser Rolle in der Mitte nicht. Aber ich habe tatsächlich, nutze ich das Papier. Ich könnte jetzt hier um die Ecke gehen, gucken, wie es heißt. Aber ich habe mir auch gedacht, okay, wenn ich die Rolle nicht mehr brauche in der Mitte, so what?
Ja, und das ist halt so der Kern. Wir lassen irgendwas weg, was wir jetzt nicht zwingend brauchen. Und wenn du alle diese Rollen zusammenzählst, da kommen auch ganze Wälder raus, die dann verbraten werden. Das muss ja nicht sein. Und das ist nur ein Beispiel. Oder wir sind ja auch die Glühbirne irgendwann mal losgeworden. Das war ja auch so das allerliebste Utensil. Das hat aber eigentlich fast nur Wärme abgegeben. Klar, hat auch ein bisschen Licht gemacht. Und du kannst ja dir gefahrlos heute eine LED-Lampe greifen. Da verbrennst du nicht mehr die Finger. Und die sind ja zum Glück seit ein paar Jahren verboten, was dann aber auch ein riesen Aufstand war. Wieso kann man sowas verbieten? Oder Leute arbeiten immer noch damit heute, weil sie noch Reserven haben. So wie Toilettenpapierreserven haben manche wahrscheinlich auch noch aus der Corona-Zeit.
Es soll ja sogar Menschen gegeben haben, die sich die klassischen Glühdrahtbirnen in großen Mengen in Keller eingelagert haben als Wertanlage für später.
Kann ja sein. Oder es gibt ja vielleicht noch Dinge, wo die noch sinnvoll sind. Oder nimm dir die Röhrenmonitore, was wir da eine Einsparung auch hatten. Wahnsinn. Weil früher, als ich die ersten Seminare gemacht habe, da standen da 20 dieser Röhrenmonitore. Und es war so ein unerträgliches Raumklima, wenn du da eine Stunde was erzählt hast und da konntest du kein Fenster aufmachen.
Genau.
Das wurde doch nachher alles viel, viel besser. Aber wir haben es trotzdem geschafft, trotzdem dieser ganzen Effizienzgewinne. Wir brauchen immer mehr Energie, Strom, immer mehr Ressourcen, weil es natürlich immer mehr andere Gerätschaften dann gab. Dann haben wir heute 2 oder 3 Laptop, Tablet, Smartphone, riesen Bildschirme für Fernseher, die früher unbezahlbar waren. Also wir haben immer eine Übernutzung oder Rebound-Effekte.
Da komme ich auch direkt noch zur nächsten Frage. Hast du denn jetzt mal so einen konkreten Tipp? Ich meine, normalerweise rede ich ja nicht über das Business. Aber in dem Fall finde ich das total cool, weil das ja auch dein Purpose ist. Und generell auch jetzt mal zu sagen, gibt es irgendwie so den einen Tipp, wo du jetzt sagst, die Leute, die draußen bis hierhin mitgehört haben und gesagt haben, ja, eigentlich haben die Jungs recht, ne? Eigentlich hat der Thorsten recht. Was kann ich denn jetzt konkret machen, um selbst schon ein bisschen zu optimieren?
Gut, da wir uns ja gerade hier, wir sehen uns ja gegenseitig, die anderen hören uns noch. Wenn ihr Meetings macht, dann überlegt euch doch mal, ob ihr die Kamera anhaben müsst in dem Meeting. Weil wenn da einer ist, der einen Vortrag macht, der sieht euch ja vielleicht gar nicht oder sieht euch vielleicht mit gelangweiltem Gesicht, muss das auch gar nicht sehen. Weil du kannst 80% des Stroms einsparen, so ungefähr, wenn du dafür sorgst, dass dann die Kamera ausgeschaltet wird oder auch das Mikrofon ausgeschaltet wird. Es kommt natürlich auf die Art des Meetings an. Manchmal muss man sich sehen in größeren Gruppen, aber manchmal hast du ein Zoom-Meeting, wo 100 Leute die Kamera anhaben und das ist halt pure Energieverschwendung. Wobei dann noch dazu kommt, dass Zoom, glaube ich, so auch nichts von grünem Strom oder grünem Hosting hält. Und deswegen wäre das aus meiner Sicht zum Beispiel, egge ich dann immer gerne an, kein Tool, was ich empfehlen würde.
Gibt es denn so eine Übersicht von Tool-Anbietern und Tools, die auf Nachhaltigkeit Wert legen? Hast du sowas?
Ja gut, du kannst selber auch jede Website testen. Das ist auch gut, dass du das fragst. Ich habe ja gestern meine Community gelauncht und als Begrüßungsgeschenk habe ich den Leuten so ein kleines Bookmarklet da hinterlegt. Da gehst du auf eine Seite drauf, klickst einmal an und dann sagt er dir, ist das grün gehostet und wenn ja, was hat er noch für Nachweise für das Hosting hinterlegt? Das ist dann ein Klick und da kann man im Prinzip jede Seite, wo man gerade ist, testen. Das gibt es auch bei der Queen Web Foundation auf der Website, ist aber natürlich kompliziert. Dann so machst du einen Klick und weißt dann oder kannst dann auch entscheiden. Also bei mir ist es auch so, wenn ich Software anschaffe, gucke ich mir immer an, gibt es eine Variante, wo vom Hosting her besser ist, weil dann spare ich halt. Also wenn es gleichwertige Produkte gibt, ist das für mich ein Kaufkriterium. Ist für die meisten Leute heute noch keins. So wie es früher beim Gemüse an der Theke dann war, dass dir irgendwann das Biogemüse dann die Oberhand gewonnen hat. Aber bei digitalen Produkten ist das halt noch nicht so das Thema. Und für mich ist das ein Argument. Oder ich habe auch schon Leuten gesagt, warum kaufst du jetzt unsere Software? Und die gesagt, ja, ihr seid nicht greenhosted. Die anderen schon, ihr seid raus.
Na cool.
Weil das spart halt auch eine Menge Strom ein, weil halt so das, was auf dem Server passiert, ist natürlich schon viel an dem Gesamteffekt. Du kannst natürlich zu Hause auch vorsorgen. Wir haben hier so gerade so bei mir um die Ecke sind so zwei Solarpanel am Balkon und die produzieren ja auch so ein bisschen was. Oder manche Leute, Marco hat doch auch mal, das strapazieren wir leider schon wieder, aber er hat auch mal gepostet, dass er irgendwo so eine richtige Solaranlage gebaut hat, Photovoltaikanlage gebaut hat. Und das kann man ja auch machen oder das können ja auch Firmen machen. Oder es gibt auch jetzt einen Hoster, der hat gerade verkündet die Woche hier, dass er seinen ganzen Strom selber produzieren will in Zukunft über Solar. Und die haben bisher immer Wasserkraft eingekauft. Und das ist natürlich die Zukunft, dass die Leute dann in die Richtung kleine Schritte gehen.
Also an der Stelle flex ich immer, wenn Marco das erwähnt, weil ich seit 2011 drei Photovoltaik- oder Solaranlagen betreibe und ein Aktivhaus habe. Also ich produziere ungefähr das 6- bis 8-fache im Jahr an Strom von der Menge, die ich verbrauche. Ja.
Also das ist gut. Ich war mal in einem Interview, da hat der Host mir gesagt, ich habe hier mein Smart Home und lasse dann alles über und ich weiß gar nicht, will gar nicht wissen, wie viel Strom das verbraucht. Der hat dann alle elektrische Fensterheber und alles, die Kaffeemaschine kann er dann per Sprachzuruf, da stehen die Alexas rum, aber dann brauchst du natürlich ein bisschen Strom und dann noch ein Heimkino. Ne?
Also habe ich tatsächlich auch diese Smart Speaker, die du gerade erwähnt hast, aber ich produziere jede Menge Strom mehr, als ich verbrauche. Da habe ich ein reines Öko Gewissen an der Stelle.
Nee, okay, das ist dann auch wirklich gut.
Ja. Thorsten, wir sind schon durch. Es geht super schnell. Ich wusste, dass das bei dir so schnell geht, aber ich wusste nicht, dass du so ein guter Entertainer bist. Da müssen wir nochmal, da möchte ich gerne nochmal.
Ja, das hat Annabelle mir auch gesagt, Thorsten, du musst halt von den Fakten weg, du musst halt versuchen,
richtig,
mit Humor oder auch Storys, mit Bildern dort zu arbeiten. Oder Storytelling ist ja auch dein Thema. Wenn du sagst ja auch immer, die Leute sind alle einzigartig und jeder ist einzigartig. Es gibt aber auch Leute, die sind vielleicht zu nerdig oder seltsam, dann bist du halt auch mal zu weit manchmal vom Rest weg. Das ist eher mein Problem.
Deswegen genau, also du musst schon auf die Sprache deiner Rezipienten.
Dann muss ich schon
ein bisschen anpassen sozusagen. Genau.
Dass ich dann nicht zu fachlich werde. Ne?
Ja. Thorsten, habe ich irgendeine Frage vergessen, die du gerne noch beantworten würdest? Übrigens, vielleicht noch ganz kurz, bevor du darauf antwortest. Ich würde sehr gerne, wenn das für dich okay ist, diese Sachen sharen, die du eben geteilt hast, also wo du gesagt hast, es gibt dieses Booklet oder eine Community hast du und so weiter. Ja. Alles, was du da hast, würde ich dann später in die Promo mit reinpacken. Ja, also schick mir das gerne und dann teilen wir das auch an euch. Dann könnt ihr auch gerne die Sachen bei Thorsten mal anschauen oder bestellen und so weiter.
Gerne, das kannst du auch guten Gewissens machen. Ist alles kostenlos und das soll so eine Community sein, wo man sich fachlich austauscht und
weiterbildet. Genau, ich finde das Thema total spannend, aber es gibt da einfach zu wenig Anlaufflächen. Deswegen an der Stelle teile ich das sehr gerne mit der Promo vom Podcast dann. Ja, habe ich irgendeine Frage vergessen, die du noch gerne beantworten würdest?
Gut, wir haben jetzt schon relativ vieles besprochen. Wir haben auch schon die Verbindung von Chemie und IT hergestellt,
genau.
Was ja auch das Schöne war. Oder das schöne Zitat, was ich dann immer bringe, dann Bits sind die Atome der digitalen Welt. Das ist ja immer so mein Spruch, den mir Jörg Schieb, den ich mal interviewen durfte, ja auch mitgegeben.
Der große Jörg Schieb.
Das ist wirklich, das Zitat ist wirklich so genial, weil die Leute fragen mich immer, wie kommt ein Chemiker auf die Nachhaltigkeit? Wie kommt der überhaupt auf IT und Nachhaltigkeit? Mhm. Und ich meine, ich bin theoretischer Chemiker, habe sowieso immer nur mit Rechnern gearbeitet und passt dann sowieso nicht ins Bild. Und das wäre immer so eine Frage dieser Verbindung, die noch herzustellen ist. Ne?
Das wäre übrigens auch ein super Storytelling-Einstieg für dich im Vortrag oder so. Nochmal zu sagen,
klar, das bringe ich auch gerne. Dass ich dann sage, sie stellen sich jetzt vor, was hat das überhaupt miteinander zu tun? Und dann kannst du ja das natürlich noch mal ausarbeiten. Und ich habe ja auch schon mal scherzeshalber gesagt, wenn die Photosynthese, da wird ja aus Wasser und CO2 und Licht und ein bisschen Magie entstehen dann unser ganzes Grünzeug.
Mhm.
Das ist ja der schöne Prozess, um das CO2 wieder aus der Luft zu bringen. Warum kann man nicht einfach CO2 in Kohlenstoff und Sauerstoff spalten? Kohlenstoff machen wir zu Diamant, um das zu bezahlen, das Verfahren. Sauerstoff brauchen wir alle. Und das Verfahren, wenn man das findet, dann hat man natürlich den Nobelpreis verdient. Ne?
Dann werden ein paar Probleme gelöst. Und wir hätten auch noch jede Menge Diamanten.
Das geht leider nicht, weil als Chemiker sage ich halt, CO2 ist mit die langweiligste Verbindung nach Stickstoff, mit der du zu tun hast. Da kannst du nichts mitmachen. Das ist das Endprodukt einer Verbrennung. Und du kannst es zwar noch mal in Kalk umwandeln, das passiert ja auch, also Kalkgestein passiert dann, aber es ist die langweiligste aller Verbindungen. Diese paar Moleküle in der Luft, dass die uns so einen Ärger machen, ist ja schon doof. Das verstehen ja auch so manche Klimaleugner dann auch nicht. Die sagen, das sind ja nur 400 irgendwas ppm. Also auf eine Million Teilchen sind dann 400 CO2. Und das soll uns so einen Ärger machen, wenn es jetzt 450 sind. Aber es ist leider so. Und es gibt auch Gifte. Ich habe auch mal gesagt, du kennst den Duft von faulen Eiern, H2S. Mhm. Wenn wir nicht CO2 oder wenn CO2 so stinken würde wie H2S, dann wissen wir das schon reduziert, dann wären wir nämlich alle tot. Ne? Dann wären wir alle tot. Okay. Weil das ist so giftig in der Dosis schon.
Vielleicht
tut uns Glück, dass das nicht ist. Ne? Das ist die Faszination der Chemie, wenn du einfach Dinge zusammenbaust, einen Baustein ersetzen, kommt was ganz anderes raus. Das ist so spannend an Chemie.
Vielleicht solltest du diese Thematik mal im Weißen Haus aktuell auch lancieren. Kannst ja mal, ja. Kannst ja mal, vielleicht schreibst du an deinem Geburtstag mal eine Mail hin. Vielleicht klappt das dann.
Ja.
Ich glaube, da werden auch ein paar Narrative aktuell falsch erzählt. Egal.
Ja, dann müsste ich aber auch auf X unterwegs sein oder irgendwo gehört zu werden. Bin ich leider gar nicht.
Ich auch nicht. So. Ich auch nicht. So, jetzt habe ich noch eine Zauberkraft. Und zwar die, dass wenn du heute Abend ins Bett gehst und die Augen schließt, darfst du dir was wünschen. Und morgen wird das passieren, egal was du dir wünschst. Auf der Welt, bei dir zu Hause, in deinem Unternehmen, keine Ahnung. Was wäre morgen auf der Welt anders, wenn du dir wünschen dürftest, was immer du willst?
Gut, ich habe ja eben schon gesagt, dieses Verfahren da, das CO2 aufzuspalten, wäre natürlich eine super Geschichte. Aber es wäre auch schön, wenn von einem Tag auf den anderen alle Atomwaffen dieser Welt unbrauchbar wären. Würden nicht mehr funktionieren. Hätten kein Potenzial mehr, wären ein wertloser Schrott.
Ich glaube, leider
wäre zwar nur ein Teil der Lösung, aber ja. Das wäre auch schon eine große Hilfe.
Ich glaube, leider sind wir aktuell eher in die andere Richtung unterwegs, dass mehr funktionsfähige Atomwaffen auf diesen
oder generell Waffen aller Art, deswegen ich meine, man sollte sich ja was wünschen und manchmal klappt es ja auch. Ne? Also ich habe schon oft Glück gehabt und mir was gewünscht und dann ist das passiert und das Einzige, was mir noch fehlt, ich war noch nie im Fernsehen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du schon mal im Fernsehen warst. Also Radio habe ich mal geschafft, weil es gibt ja auch Podcasts, die auch im Radio ausgestrahlt werden, wenn du Glück hast. Aber ich war mal nah davor, aber das war dann doch wieder zu nötig.
Gibt es sogar noch in der Mediathek von der ARD. Letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ja, letztes Jahr hatten wir ein Fernsehteam da, die haben über unser Unternehmen berichtet. So, ja? Und da ging es um das Thema Teamarbeit. Und ich kenne die Redakteurin ganz gut. Und die hat damals gesagt, wenn ihr schon Team digital heißt, wie sieht es denn aus? Können wir mal vorbeikommen? Und dann kam die vorbei und dann haben wir einen Tag gedreht. Das ist natürlich dann so, das kann ich dir schon mal versprechen, du hast ungefähr, weiß nicht, 6 Stunden Arbeit und es kommen dann 40 Sekunden raus. Ja.
Wie wenn du anfängst, Podcasts zu machen. Das war auch so, als ich da versucht habe, da irgendwas hier an eine Wand zu sprechen. Ich weiß nicht, seit wann du schon einen Podcast machst, aber das war am Anfang dann auch schwierig. Und du redest hier mit einer Wand und musst dir vorstellen, dass dir Leute zuhören.
Genau.
Ja. Das war auch so ein schwieriger Effekt und da brauchst du gefühlt auch 6 Stunden am Anfang.
Genau, richtig. Also gut. Okay, also den Wunsch habe ich notiert, der wird erfüllt, hoffe ich. Ja, alle Atomwaffen oder generell alle Waffen unbrauchbar. Die letzte Frage noch jetzt. Hast du eine Empfehlung? Du hast ein paar Leute genannt, Mentoren oder Menschen, die dich begleitet haben. Ich sage jetzt mal, Marco zum Beispiel war so ein Mentor an der Stelle. Hast du eine Empfehlung für einen Gast, von dem du sagst, das ist ein Mensch, der mich begleitet hat und der hat selbst ein interessantes Leben, eine interessante Vita oder ist einfach einer, den man mal in einen Podcast einladen sollte?
Gut, ich habe ja selbst auch einen Podcast gehabt und hatte auch einige Gäste gehabt. Ich hatte den Jörg schon erwähnt, aber ich hatte da auch jemand, das war eigentlich der jüngste Gast, den ich hatte, und zwar heißt die Pia Weißenfeld. Mhm. Die hat das Buch, das wird dir vielleicht auch gefallen, Nachhaltiges Grafikdesign, geschrieben beim Rheinwerk Verlag.
Oh,
ja. Und hat dann den Verlag dazu gebracht, dieses Buch maximalst nachhaltig zu produzieren, sonst schreibt sie es nicht. Die hat halt ein so festes Mindset und das ist dann wirklich auf speziellem Papier. Die haben wahrscheinlich kein Geld damit verdient, aber das war so ein Prototyp. Ich habe auch gelernt, dass es veganes Papier gibt. Das wusste ich als Chemiker auch nicht. Das, normalerweise hast du da manchmal mit Gelatine dann auch noch mit dabei. Und die hat halt wirklich so ein starkes Mindset. Die nimmt auch keine Aufträge an, die sie irgendwie nicht für sauber oder für nachhaltig hält. Ne? Und deswegen
ist in Berlin, das klingt sehr spannend. Die, Pia Weißenfeld.
Ja, oder sucht man nach dem Liste? Buch Nachhaltiges Grafikdesign. Und die hat mich damals sehr beeindruckt, weil die so, könnte ja meine Tochter locker sein, aber so ein festes Mindset hat. Die ist, glaube ich, so um die 30, was mich wirklich für eine Designerin und eine Einzelselbstständige sehr beeindruckt hat. Von allen Gästen, die ich hatte.
Thorsten, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es ging wie im Flug vorbei.
Ja, 1, wir haben jetzt auch schon ein Stückchen geredet, aber ja, gut, es gibt halt auch so. Ja, aber es kommt immer drauf an, auf beide Seiten, dann auf den Fragesteller und den Antwortgeber, und dann hoffen wir, dass wir auch ein paar Leute inspirieren konnten
mit Ja, das denke ich schon. Wir kriegen immer relativ, also wir haben keine wahnsinnig große Audience hier, aber ich habe sehr, sehr treue Stammhörer und ich bekomme immer relativ viel Feedback, so auf privater Nachrichtenebene oder auch mal ein Post oder so. Also ich bin gespannt, wie es den Leuten gefallen hat. Ich glaube, sehr, sehr gut. Ich danke dir herzlich und ich hoffe, ich weiß ja, wir sehen uns ganz sicher bei der Campix, wenn nicht einer von uns krank wird. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns vielleicht vorher oder später auch wieder begegnen. Ich danke dir und sage Tschüss. Dir auch. Ciao. Tschüss.